Helene Fischer und Florian Silbereisen. Damit möchte ich reinstarten in diese neue Folge.
Darf ich sagen, ich konnte es gar nicht glauben, als ich das, ich dachte mir, come on, ist das jetzt wirklich nochmal die Stumble-In-Version von, und ja, sie war's.
Sie ist es wirklich, ja. Also ich habe es live in der Helene Fischer Show gesehen, als es dort quasi präsentiert wurde und dachte mir so, boah, die beiden haben das geschafft, was ich immer schaffen wollte. Die haben ein gutes Verhältnis zu ihrem Ex-Partner und der ist jederzeit noch willkommen. Und dann dachte ich mir so, warte mal. Also, ich glaube, liebe Grüße gehen raus an Julia die Erste und Julia die Dritte. Ich glaube, wir können ganz, ganz gute Freunde sein, wenn wir dafür ein paar Millionen überwiesen kriegen, oder? Da reißen wir uns ein bisschen zusammen.
Ich finde auch, wenn dann eine Produktionsfirma um die Ecke kommt und sagt, Mensch, guck mal. Nee, aber jetzt mal ohne Mist, ich glaube, den beiden kauft man das wirklich ab, dass...
Das ist echt krass, ja. Also, das wirkte auch wirklich... Als es losging, als ja Florian Silbereisen in die Show kam, beziehungsweise es stimmt nie, wir haben schon am Tag davor, haben wir, als wir im Erzgebirge waren über Weihnachten, haben wir die Florian Silbereisen Weihnachtsshow quasi angeguckt und da war Helene Fischer zu Gast und da dachte ich mir schon so, das ist ja risch unangenehm, wenn die bei ihrem Ex in der Show zu Gast ist. Und dann wurde das bei der Helene Fischer Show nochmal auf die Spitze getrieben, dass er quasi den Rückbesuch gemacht hat. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, der fasst ihr an die Schulter und so. Also das ist ja schon irgendwie ein bisschen. Und dann kam aber dieser Song und damit quasi diese Auflösung, dass das alles so ein Promo-Move oder weiß nicht, Promo-Move klingt jetzt auch wieder sehr desillusionierend. Vielleicht ist es ja wirklich so bei den beiden. Vielleicht ist halt einfach, wenn einer von den Partnern die Homosexualität für sich entdeckt, ist es vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt da wirklich so im ganz Bösen auseinandergeht.
Also Entschuldigung, willst du jetzt wie damals so in diesen Anfang 90er Jahre, als damals bei der Sendung Der heiße Stuhl geleakt wurde, dass zum Beispiel Habe
Kerk... Der heiße Stuhl, also das ist auch ein sehr eindeutiger Name.
Nee, aber ohne Mist, sagt dir die Sendung noch was?
Ja, ich weiß, das ist, wo Rosa von Braunheim die ganzen queeren Leute im Showbusiness geoutet hat, ne?
Genau, inklusive Habe Kerkeling. Und also ich finde es jetzt nie okay, dass du da an der Stelle direkt jetzt quasi anschließt. Bin ich nicht dafür.
Entschuldigung, aber ja, auch da kann ich wirklich, also das ist wirklich genau wie das damals bei Rosa von Braunheim war. Man hört innerhalb der Community so viele Geschichten mit Florian Silbereisen, dass ich mir einfach nie vorstellen kann, dass die alle erfunden sind. Also vielleicht hat er ja nie mit 400 Leuten in der queeren Community geschlafen, aber die Hälfte wird ja wohl schon stimmen. Möglich. Oder, liebe Anwälte? Nee, ich finde das auf jeden Fall irgendwie ganz, 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 ganz süß auf so eine Art. Und ich habe auch wirklich, also dieser Song wird ja gerade Social-Media-Kampagnenmäßig relativ stark verbreitet und ist bei jedem zweiten Meme irgendwie als Soundtrack dahinter gelegt. Und ich habe heute wirklich kurz überlegt, ob ich ihn zu meinen Spotify-Favoriten hinzufüge. Irgendwie ist es ja schon eine schöne Version. Ist auch eine schöne Message. Aber...
Es ist schon eine schöne Message und also wie du sagst, also ich glaube, eigentlich ist es ja wirklich das, was sich im besten Fall jeder wünscht, dass wenn es irgendwann mal irgendwie in der Partnerschaft auseinandergeht, dass man wirklich dem anderen immer noch auf allen Ebenen völlig zugeneigt und wohlwollend für ist, dass sozusagen auch die andere Person glücklich ist. Aber ich denke mir trotzdem, ja, ich weiß es nicht, ich bleib dabei, ich bin froh, dass ich meine ganzen Ex-Verflossenen mittlerweile nicht mehr sehe. Und ich denke mal, denen geht es mit mir genauso.
Also aber ich meine, für 1-2 Millionen kann man doch mal nett in die Kamera lächeln und dann sich danach nie wiedersehen. Da kommt, glaube ich, keiner auf eine Tasse Kaffee vorbei.
Ich glaube, was in dem Zusammenhang wirklich auch zu erwähnen ist, weil ich kenne ja unter anderem auch so ein paar Leute, die so in diesen ganzen Vorverkaufsstellen arbeiten. Und was mir zum Beispiel ein kleines Vögelchen gezwitschert hat, ist, dass es ja im nächsten Jahr, also 2026, die große Helene Fischer 360-Grad-Tour geben wird. Und jetzt ist es so, dass bei allen anderen, und das ist, ich glaube, ganz normal, dass man hat irgendwann mal seinen Peak. Im besten Fall kann man den über viele Jahre halten und irgendwann geht's runter. Und aktuell.
Liebe Grüße an Anastasia.
Genau. Die hat den Peak bis heute wirklich gehalten. Also wirklich.
Tickets kosten 80 Euro für die junge Garde. 80. Für Anastasia 80 Euro.
Also ich glaube, der Vorteil ist wirklich, dass mittlerweile viele der Meinung sind, ey, come on, also Konzerte kannst du einfach zulangen. Siehe gerade bei uns hier in Dresden letztes Jahr, angefangen von AC/DC über Rammstein und sonst was. Du, na klar, Ticket 180 mach. Aber ich kann dir zum Beispiel sagen, dass der Ticketvorverkauf für eben diese sogenannte 360-Grad-Tour von Helene Fischer aktuell nicht sonderlich gut läuft. Ist daran zu erkennen, dass eigentlich in den vorherigen Touren das ja meistens so war, dass irgendwie der Ticketvorverkauf losging und Zwei Tage später gab es wie von Zauberhand auf einmal gleich noch zwei Ersatztermine oder besser gesagt Zusatztermine, weil man gesagt hat, okay, wir merken, die ersten zwei Konzerte sind ja eigentlich schon zu 95% ausverkauft. Wenn du jetzt bei Eventim reinguckst, egal in was für einer Stadt, und der Vorverkauf läuft mittlerweile schon seit ein bisschen mehr einem Monat, merkst du, ja, 190 Euro für Front-of-Stage-Plätze nehmen wir schon sehr, sehr gerne, aber auch nicht mehr so schnell weggehend, wie das jetzt vielleicht doch mal vor 4 oder 5 Jahren der Fall war.
Aber das hat man schon gemerkt, als die Tour angekündigt wurde, dass die Leute das richtig übel genommen haben, dass sie eine Tour von in über 2 Jahren ankündigt. Also das fanden ja viele wirklich eine Frechheit, zu sagen, ey, wir verkaufen jetzt Karten für in über 2 Jahren. Ich glaube, das hat doch ein bisschen geschadet. Also ganz so, weiß ich nicht, man muss ja nicht schon die nächsten 10 Jahre ausverkaufen seines Lebens. Man kann ja wirklich dann auch, also es reicht ja für ein Konzert theoretisch, das 6 Monate meinetwegen ein Jahr im Voraus anzukündigen. Aber hier, weiß ich nicht, ich finde, das ist genauso unsinnig, wie dass die angefangen haben, diese Harry Potter-Serie anzukündigen mit, die kommt 2027 und das irgendwie 2022 anzukündigen. Das ist einfach sinnlos, da werden die Leute doch nur sauer und ungeduldig.
Ich glaube, dann sagst du auch wirklich aus Prinzip, ich habe keinen Bock. Auf was ich dieses Jahr dann doch hinten raus Bock hatte und deswegen würde ich damit einfach
Anastasia gleich, für 8 Euro.
Weniger Anastasia für 80 Euro, aber ich habe goldene Frage. Hast du denn deine Weihnachtszeit gut überstanden? Weil ich würde, so stelle ich es mir vor, im Erzgebirge, du hattest doch bestimmt das, was alle anderen hier nur auf der Clubtoilette haben, nämlich du hattest bestimmt Schnee, oder?
Geschlechtsverkehr, ach so.
Auch das.
Ja, wir hatten tatsächlich Schnee und man muss auch sagen, richtig Schwein gehabt, weil in Hunsübel, da wo meine Freundin und ihre Familie herkommen, da ist der einzige Ort gewesen, auch im ganzen Umkreis, wo Schnee lag. Also überall drumherum war kein Schnee und dort war Schnee und das war richtig, richtig cool. Ich habe es ja in meiner Story gepostet, hat vielleicht der ein oder andere gesehen. Wir sind dann auch noch zur sogenannten Fichtzig gegangen. Das ist so ein bisschen wie so eine Panorama-Postkarte, aber in echt. Und das war wirklich schön mit dem Schnee, dann auch durch diesen knirschenden Schnee zu laufen. Und muss man ehrlich sagen, wir haben diesen Winterspaziergang gemacht, 2 Stunden später war alles wieder weg. Eine sehr, sehr kurze Freude, aber genauso habe ich es eigentlich mit Schnee am liebsten. Also das kann mal kurz schön sein und dann soll es sich auch bitte wieder verpissen. Jetzt brauche ich keinen mehr. Jetzt kann von mir aus direkt hier Hochsommer reinprügeln.
Ist wirklich der Moment, wo ich gestern gesehen habe, kurz zur Erklärung, es ist Mittwoch, es ist 14 Uhr, also wir sind wieder relativ nah an.
Also falls der Hochsommer gekommen ist, dann freuen wir uns.
Genau, da waren wir quasi die Propheten auf halber Ecke schon. Nee, also ging mir aber genauso. Ich dachte mir so, ja, okay, weißt du was, so für 2 Tage hier ein bisschen Schnee ist völlig okay, aber jetzt reicht's auch mal wieder. Es ist neues Jahr, neues Glück, es wird alles anders, ich werde fit. So wird es mit Sicherheit werden. Hast du dir irgendwelche Neujahrsvorsätze vorgenommen? Wobei man muss sagen, du hast ja eigentlich den größten Boss-Move überhaupt gemacht, nämlich du bist ja nach wie vor immer noch, soweit ich weiß, alkoholfrei auch ins neue Jahr geradelt.
Jo, auf jeden. Ja, also der Vorsatz da ist auf jeden Fall, das zu halten. Ansonsten habe ich halt eher so einen beruflichen Vorsatz, das habe ich ja auch schon so ein bisschen auf Social Media angekündigt, ich möchte dieses Jahr wahnsinnig gern anfangen mit Unterrichten. Also das ist ja, rede ich ja auch schon seit Ewigkeiten davon, dass ich Leuten gerne Auflegen beibringen würde und zumindest so die Basic Skills. Also ich weiß, dass ich keinem beibringen kann, so aufzulegen wie SK, weil ich selber nie so auflegen kann wie SK. Aber ich denke, so um Newcomern beizubringen, wie funktioniert ein Song, wie ist das in Takte und Bars aufgeteilt, wie funktioniert Phasenmixing, ich denke, das alles kann ich Leuten ganz gut nahebringen und das möchte ich dieses Jahr machen. Also ich denke, für alle, die da Bock drauf haben, um den CSD herum wird es eine Veranstaltung geben, wo man auch unentgeltlich das erste Mal da so ein bisschen reinschnuppern kann und dann werde ich schauen, ob das gut funktioniert oder nie und das dann wahrscheinlich auch auf kommerzieller Basis anbieten, dass Leute dann sehr, sehr gern zu mir in Unterricht gehen können. Da habe ich irgendwie echt Bock drauf.
Und hast du, weil ich kenne dich ja trotzdem, du hast ja dann meistens doch schon immer ein bisschen mehr Masterplan, als das manchmal so bei meinen Projekten der Fall ist. Goldene Frage. Wird das dann quasi so wirklich, dass man dich quasi in, sagen wir mal, einem festen Spot sieht? Wirst du das so machen, dass du da irgendwelche Videos zur Verfügung stellst oder bist du da noch am Überlegen? Weil da gibt's ja mehrere Varianten.
Ich habe gar keinen Bock, das so online mit, ich finde so diese Online-Coachings, haben immer so einen richtig unseriösen Anstrich.
Ja.
Da habe ich gar keinen Bock drauf. sondern ich will das schon mit Leuten in echt machen, weil es soll ja auch darum gehen, dass die Leute Nachfragen stellen können. Also ich finde diese Online-Kurs-Sachen kommen mir immer so ein bisschen scammy vor. Also du guckst ja halt die Videos an und wenn du es nicht verstehst, na, dann hast du Pech. Finde ich irgendwie nicht so cool. Also ich will das schon mit den Leuten so in Action und vor Ort machen. Ich habe ja Bock auf so richtig dieses Unterrichtsfeeling. Auch so richtig mit so einem Schulungsraum und so hätte ich eigentlich Bock drauf. Zumindest, dass es dann so erstmal Einsteiger-Gruppenseminare für die Basics gibt. Und dann haben die Leute natürlich, so wie ich es mir jetzt aktuell gedacht habe, dann auch weiterhin die Möglichkeit, Einzelstunden zu nehmen. Und das, wisst ihr, was die größte Schwierigkeit ist? Und du kannst es dir sicherlich denken, die Preisgestaltung. Man will natürlich, weil das soll ja auch vielen Leuten zur Verfügung stehen, das jetzt nie ins Utopische treiben, aber wenn ich so gucke und mich mal so am Marktwert richte, was sonst so DJ-Unterricht kostet, ja, da bist du da schon mal locker bei, ich glaube, 290 Euro für eine Einzelstunde. Und ich habe gesehen, 170 für Gruppenunterricht. Also das finde ich schon ganz schön viel für so eine Stunde. Ich meine, klar, für die Lehrer oder für die lernenden Personen ist das dann sehr, sehr lukrativ. Aber ich würde da, glaube ich, irgendwie ein komisches Gefühl haben, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht.
Also ich bin, also irgendwie, es ist ja immer ganz viel von Diversität die Rede. Und ich finde zum Beispiel, man muss ja auch mal die Diversität betrachten, was zum Beispiel das Thema der jeweiligen Einkommensklasse der jeweiligen Kiddies oder Schüler ist. Also ich gebe dir jetzt recht, wenn du natürlich jemanden hast, der vielleicht 26 ist und irgendwie im Leben steht, gerne auch schon irgendwie einen funktionierenden Beruf hat, der könnte dann natürlich sagen, okay, weißt du was, das ist es mir wert. Ich finde es halt ein bisschen tricky, wenn ich überlege, ich hatte damals ja auch im Zuge von meiner Anfangszeit so einen DJ-Kurs, den ich da belegt habe, und der war sozusagen auf ehrenamtlicher Basis, der fand einmal in der Woche statt, weiß ich noch genau, immer am Donnerstag von 18 bis 20 Uhr. Da ging es auch viel um Basics, so erstmal überhaupt, was ist ein Cinch-Kabel, was ist überhaupt ein Player, also das war da noch eher so diese technische Komponente, die eine Rolle gespielt hat. Und ich bin ehrlich, wenn der ganze Spaß, so sehr der schön gewesen ist, damals irgendwie 100 Mark gekostet hätte, wüsste ich, wäre ich halt einfach raus gewesen, weil das einfach vom Elternhaus nicht die Möglichkeit gewesen ist. Und ich gönne jeden sozusagen seinen sehr, sehr guten Background zu Hause, der vielleicht auch irgendwie behütet in einem schönen Einfamilienhaus aufgewachsen ist. Aber dann sind wir ja eigentlich ja wieder, dass quasi alle privilegierten Arschlöcher dieser Welt schon wieder natürlich sich eher eine Lara Likör leisten können als andere. Und ich wüsste aber...
Ja, da bin ich halt echt noch am Suchen, wie ich dann einen Mittelweg finde. Also ich denke, ich werde schon so ein festes Preismodell machen, werde aber den Leuten die Möglichkeit geben, wenn die jetzt wirklich sagen, hier, das kann ich mir einfach nie leisten, dass sie mich einfach anschreiben und dann findet man den Weg. Gerade was so Gruppenunterricht angeht, ob da jetzt nur, wenn da jetzt mal angenommen, da sitzen jetzt 5 Leute drin, die den vollen Preis bezahlen, ob da jetzt nur eine 6. Person dabei sitzt, die nur die Hälfte bezahlt. Ich meine, der Raum ist ja sowieso da und der Unterricht findet ja sowieso statt. Da wird es sicherlich Möglichkeiten geben. Also das ist jetzt so gerade mein Gedankengang. Bin sehr, sehr gespannt, ob das was wird oder nie, weil es wird ja auch einen Grund dafür geben, dass die Vibra irgendwann ihren Standort in Dresden wieder geschlossen hat. Und es jetzt hier keinen DJ-Unterricht mehr gibt in Dresden.
Naja, ich finde, also ich glaube, das Problem ist natürlich, sobald du so ein Bezahlmodell anmeldest, das ist ähnlich wie bei irgendwelchen Kursen. Ich finde, und das klingt zwar jetzt relativ knallhart, aber damals bei uns so in diesem DJ-Kurs, und ich glaube schon, dass du das ja sehr, sehr gut einschätzen kannst, man muss halt sagen, es gibt halt auch Leute, die haben in bestimmte Sachen kein Talent. Gehen wir mal davon aus, ich würde jetzt noch auf die Idee kommen, in diesem Leben Kfz-Mechaniker werden zu wollen. Dann wäre es relativ hilfreich, wenn, ich glaube, spätestens nach einem Monat mir jemand sagt, du, pass auf, du bist halt nicht so der Schraubertyp oder einer, der sich überhaupt gerne die Finger dreckig macht. Und ich finde, sobald du natürlich so ein Bezahlmodell hast, schleichst du natürlich jeden, egal wie talentfrei oder auch sehr, sehr talentvoll, schleifst du natürlich mehr oder weniger mit durch. Und ich finde zum Beispiel, das nervt mich auch manchmal an diesem Coaching, weil ich finde, es gehört irgendwie auch zur Wahrheit dazu zu sagen, okay, Kollege XY hat ja leider auch selbst nach 4 Wochen noch nicht einen Ansatz von Rhythmusgefühl entwickelt. Und vielleicht ist das mit der Musikgeschichte nichts für dich. Das ist relativ hart zu sagen und natürlich auch relativ arrogant, so vor an der Ecke. Aber ich finde, auch das gehört irgendwie zu einem guten Coach, dass man das natürlich ein bisschen einschätzt. Und gerade bei dieser Vibra DJ School kennen ja auch ein paar Leute, die das damit betrieben haben. Ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich wusste, dort wurde natürlich wirklich auch jeder irgendwie 1:1 mit durchgeschliffen. Und ich glaube, dort ist halt dann, finde ich, diese Schwierigkeit, dass man dort diesen richtigen Grad wählt, wo du sagst, ja, versuch's vielleicht lieber doch mit, keine Ahnung, Hamsterzucht oder so.
Hm. Ja, das ist eine Schwierigkeit. Also ich glaube, trotz allem, also die Basics im Auflegen kann eigentlich jeder erlernen.
Das stimmt.
Aber wenn du vielleicht wirklich gar kein Taktgefühl hast, vielleicht stelle ich es mir auch einfacher vor, einfach weil es mir so leicht, oder was heißt leicht gefallen. Ich sag mal so, okay, wenn du dann halt 3 Gigs in der Woche spielst, dann musst du es ja irgendwann können. Also ich verstehe es dann, also weiß ich nicht, da gibt es auch Kollegen, wo das nie der Fall ist, aber da verstehe ich es dann auch einfach nie. Also ich wüsste jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, wenn ich versuchen würde, mit Absicht einen Übergang zu verreißen, würde mir das schwerer fallen, als einfach einen Übergang zu machen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich hab's
deswegen schon gesagt. Ist das auch natürlich ein sehr, sehr, also ich bin schon eine sehr, sehr geile Sau, deswegen ist es natürlich sehr abgehoben zu sagen, jeder kann auflegen lernen, aber ich denke, zumindest die Basics und dieses Grundverständnis zu haben, das kann schon mal jeder lernen. Und in der größten Not kann man ja immer noch sowas wie Veranstaltungstechnik in Angriff nehmen, wenn man merkt, okay, das Verkabeln und Einstellen der Geräte liegt mir irgendwie ein bisschen mehr, als dann damit Musik damit Musik abzuspielen. Es gibt eben ja trotzdem irgendwie schon mal so ein Unterricht, gibt eben ja dann so ein Gefühl, wenn ich mich im Nachtleben beteiligen will, in welchen Bereich könnte ich gehen. Ne? Das ist ja schon mal nicht schlecht zur Orientierung.
Und selbst da gibt es ja dann in die Richtung zum Beispiel auch diverse Sachen, wo man halt zum Beispiel diverse auch Gratis-Tutorials sich bei YouTube ohne Probleme mit zum Besten geben kann. Also ich finde gerade das als Ergänzung eigentlich auch irgendwie ganz geil. Also ich glaube, es ist halt dann immer ein bisschen schwierig, wenn du halt natürlich erwartest, dass man zu dir einmal, sagen wir mal, pro Woche in den Kurs oder sagen wir mal in die DJ-School kommt. Dann machst du einfach eine Woche lang nichts. Dann kommst du wieder zu dir. Also dann ist, ich glaube, ist es auch schwierig, dort irgendwie irgendwelche Fortschritte zu machen. Ich spreche es runter, ich freue mich sehr, dass du das machen magst, weil ich bin ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich dafür noch so die Geduld hätte.
Ja, das kann, also das vielleicht merke ich dann auch, dass es daran ein bisschen scheitert, aber ich habe eigentlich jetzt immer das Gefühl gehabt, ich habe ja schon, also ich habe jetzt noch niemanden in dem Sinne gezielt Auflegen beigebracht. Das ist noch nicht vorgekommen. Aber ich habe tatsächlich ja auch schon Leute quasi wie mit angelernt. Also wenn wir mal an lieben Freddy Beats denken, dem habe ich ja quasi ermöglicht, mit zu Gigs zu kommen und da so ein bisschen über die Schulter zu schauen. Ich glaube, dadurch, dass er halt selber schon ein sehr talentierter Mensch ist und da auch schon von vornherein so ein Gefühl für hatte, hat ihm das halt schon gereicht. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch so Leute, da muss ich an den lieben Luca zum Beispiel denken aus Braunschweig, der zwar jetzt nie von mir praktisch was gelernt hat, der aber wahnsinnig viel meine ganzen Sets und alles sich angehört hat und dieses ganze Look and Feel so ein bisschen übernommen hat und dadurch sich halt Auflegen beigebracht hat, finde ich halt genauso cool. Dementsprechend denke ich, dass ich auch Leuten, die vielleicht nie direkt so eine Affinität zum Auflegen haben, aber gern mal reinschnuppern wollen, zumindest erklären kann, was ich denn da so mache die ganze Zeit. Weil es ja auch immer diese Leute gibt, die so kommen, was hörst du jetzt auf dem Kopfhörer, was passiert hier eigentlich? Also ich kann mir auch vorstellen, dass es für Leute, die gar nicht die Ambition haben, wirklich DJs zu werden, so ein DJ-Grundkurs wahnsinnig interessant ist, weil die dann auch im Club ein ganz anderes Verständnis dafür haben, was passiert hier.
Ich finde den Ansatz echt klasse.
Jeder sollte mir 190 Euro pro Stunde geben und vorbeikommen. Preise sind noch fiktiv.
Ich weiß, dass du da schon länger drüber nachgedacht hast, aber wie kam es jetzt dann auch wirklich von dir zu sagen, okay, lass das dieses Jahr auch wirklich mal so umsetzen oder lass das dieses Jahr auch wirklich mal so aktiv in Angriff nehmen?
Das Ding ist, dass ich mit Rakan von, wie heißt das Kollektiv, Romantic, habe ich zusammengesessen. Die machen Partys halt so eher im undergroundigen, queeren Sektor, was so eher im Techno-Bereich stattfindet. Und mit ihm gemeinsam haben wir einfach so da gesessen und gequatscht. Und dabei hatten wir die Idee, es wäre voll cool, so einen DJ-Crash-Kurs anzubieten für die Community halt. Also, dass er quasi in Englisch den Leuten das nahebringt, ich in Deutsch und wir so auch Leuten einfach mal das Gefühl, die Möglichkeit geben, reinzuschnuppern, einfach weil wir das Gefühl hatten, in der Community gibt es zu wenig DJs und wir brauchen irgendwie mal ein bisschen mehr. Also es gibt viele Techno-DJs und es gibt 2-3 Querbeet-DJs, aber irgendwie abgesehen davon nichts. Also wenn ich jetzt nochmal dran denke, du wirst auf einer queeren Party irgendwie so einen Hip-Hop-R&B-Floor haben, dann hast du hier in Dresden eine Person, die das so ein bisschen macht. Ansonsten musst du halt auch gleich wieder nach Berlin gucken oder irgendwo nach Westdeutschland.
Stimmt.
Und dementsprechend da so ein bisschen dafür sorgen, dass vielleicht bei 2-3 Leuten mehr das Interesse geweckt wird und wir vielleicht doch noch irgendwie ein paar coole Acts mehr dann haben im nächsten Jahr. Das war so die Intention und dabei fiel mir das halt ein, dass ich ja schon ganz, ganz lange davon rede, wie gerne ich das machen würde und dass ja mein ursprünglicher Berufswunsch eigentlich mal war, Lehrer zu werden. Deswegen ist das eigentlich die perfekte Möglichkeit für mich, dass Betis so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen, sage ich mal, das Auflegen und das Unterrichten wollen.
Also ich könnte es mir wirklich auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Also zumindest da, ich glaube auch wirklich, du hast ja trotzdem noch ein bisschen mehr die Ruhe weg. Das ist halt das, ich war lange Zeit Azubi-Verantwortlicher bei uns im ehemaligen Unternehmen. Und irgendwann bin ich auch ehrlich dieses, und ich weiß, das ist nun mal so, dass auch fairerweise, wenn ich jetzt irgendwas ganz Neues, was auch immer anfangen würde, müsste man mir es wahrscheinlich auch erst mal 2-3 Mal erklären. Und ich merke einfach richtig, wie in mir dann so eine gewisse Ungeduld wächst. Und meine Erwartung ist dann leider auch wirklich so nach dem Motto, ja, jetzt musst du das doch mal hier schon kapieren. Und deswegen, glaube ich, ist da die Basis bei dir irgendwie die viel bessere.
Ja, ich bin einfach nie so ein scheiß aggressiver Choleriker wie du.
Das stimmt. Und weißt du, mal wirklich gerade auch branchenübergreifend, dass das ja schon immer so war und auch immer so bleiben wird. Gilt eine Frage, wie hast du denn dieses Jahr dein Silvester zum einen verbracht oder überhaupt quasi so als Resümee das Jahr 2024 für dich so erlebt? Kannst du das so grob als Gefühl irgendwie einschätzen?
Jetzt haben wir gar nicht über dein Weihnachten geredet. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Geht es heute nur um mich?
Ach so, ich finde es eigentlich kurz. Okay, also ich kann es kurz sagen. Also mein Weihnachten war eigentlich genauso, wie es die ganzen Vorjahre auch wieder war. Und das war aber für mich genauso fantastisch. Ich habe ja eine Omi und die Omi, viele denken immer, dass das als Gag gemeint ist. Also meine Oma ist tatsächlich 100 Jahre letztes Jahr geworden. Und das heißt, wir waren in kleinerer Gruppierung, also sprich meine Mama und ihr Freund, so wie ich. Wir waren erst bei meiner Omi im Heim, haben da schön mit lecker Eierlikör und guter Laune den Nachmittag entgegengesegnet. Dann gab es am Abend auch so in kleiner Dreierkonstellation lecker Abendbrot mit Kartoffelsalat und Würstchen, also wie man es kennt. Auch da wieder, auch ich muss dennoch sagen, es kam noch sogar kurzfristig an dem Nachmittag noch eine Anfrage, weil ein DJ in einem Club hier in Dresden ausgefallen ist. Und selbst da war aber nichts ferner meiner Idee, dass ich zum 24. definitiv nicht irgendwo in einem Club auflegen will. Ja, und dann war eigentlich so diese Zeit zwischen den Jahren schon wieder relativ knackig, denn man kann sagen, wir haben am 25. nochmal ein bisschen so in größerer Runde mittags gefeiert und da ging es eigentlich schon knallhart weiter. 25.01. mit Anstandslosen durchgeknallt in Bautzen, dann unter anderem im Enchilada in Dresden, dann auch nochmal ein bisschen im Fährhaus unterwegs gewesen, nochmal in Großenhain. Also ich habe eigentlich so zwischen Weihnachten und Silvester nochmal so eine kurze gebündelte Abschiedsrunde quer durch die Läden gemacht, die man so die letzten Zeiten auch wirklich relativ oft bespielt hat. Ja, und Aha. Das war sehr, sehr schön.
Ja, kann ich mir vorstellen. Klingt eigentlich ganz schön. Jetzt kommen wir zurück zum Silvester. Da hat sie mich gefragt. Ich war Silvester in der Gisela. Dieses Jahr sogar eine wildere Party als im Jahr davor. Also im Jahr davor war auch sehr silvestrig, aber irgendwie doch sehr nahe an so einem stinknormalen Gisela-Abend, muss okay. Ich ehrlich zugeben. Und dieses Jahr gingen tatsächlich alle 3 Floors bis um 5. Also es war wirklich eine sehr ausgelassene Stimmung. Die Leute waren überhaupt nie betrunken für mein Empfinden, trotz dass es eine Flatrate-Party war, was mich sehr positiv überrascht hat. Und die Nacht ging eigentlich irgendwie so sehr locker, flockig von der Hand weg. Ne? Also es war entspannt weggespielt, wirklich gute Laune, cooles 0 Uhr irgendwie gehabt. Das Einzige, was halt sehr witzig war, wir haben es geschafft, die Fernseher zu synchronisieren mit meinem Silvester-Mix, den ich da vorbereitet hatte, damit auch ein Countdown kommt. Allerdings war das Feuerwerk 2 Minuten zu früh gezündet worden von Gisela-Mitarbeitern und dementsprechend
schön.
War das alles ein bisschen für den Arsch. Aber war trotzdem schön und ich war sehr, sehr stolz darauf, dass ich es geschafft habe, den Mix so anzuspielen, dass dann auch 10 Minuten später genau dieser Countdown kam. Das war mein Skill, neuer Skill-Moment, vorher einen Mix so vorzuproduzieren, dass ich genau weiß, wann ich draufdrücken muss, damit es exakt aufgeht. Also das war wirklich schön. Natürlich gab es dann, liebe Grüße gehen mal raus an den lieben T-Dex, der wahrscheinlich diesen Podcast nie hört, aber an den ich mich noch sehr, sehr gern zurückerinnere aus den Corona-Zeiten. Da haben wir uns bei einigen Livestreams immer mal gesehen. Und der hat einen wunderschönen Drum-Bass-Remix von Firework gemacht, den ich natürlich dann um 0 Uhr gezündet habe. Und es hat aber keine Sau interessiert, weil das Feuerwerk leider ein bisschen lauter war. Aber ich habe mich gefreut und hatte ein sehr schönes Silvester. Bin dann gegen um 5 hat man Feierabend, wie gesagt, und gegen um 6 sind wir dann aus der Gisela raus, nachdem wir noch so ein bisschen aufgeräumt haben und so, und sind in Richtung Luden gesteuert. Und da war ich dann noch 2 Stündchen bis um 8 und dann bin ich nach Hause gegangen. Und dann war mein Silvester zu Ende und es war eigentlich auch ausreichend, sage ich mal so.
Und trotzdem die goldene Frage, gab es gerade jetzt, ich finde, so zwischen Weihnachten und Silvester hast du ja doch relativ gebündelt diesen Moment, auch gerade wie du sagtest, ich sage jetzt mal mit der Schwiegerfamilie in Spee, ist ja doch, sagen wir mal, der Alkoholkonsum ein bisschen ein anderer. Gab es irgendwann mal so einen Moment, wo du dir trotzdem dachtest, oh, also jetzt mit so einem Gläsel Sekt anstoßen wäre schon irgendwie geil? Oder hast du das wirklich mittlerweile komplett aus deinem Kopf verbannen können?
Nee, also dass ich das dachte, das hatte ich überhaupt nicht. Das Einzige, was ich mir immer wieder dachte während der Feiertage und auch so in dieser Zeit zwischen den Jahren, ich wünsche, die anderen würden ihr Gläsel Sekt weglassen. Also es ist wirklich, ich merke wirklich immer mehr, dass, also umso länger ich alkoholfrei bin, jetzt auch mit diesem Bewusstsein, dass ich nie wieder trinken werde. Das war ja früher immer was ganz anderes, weil ich ja immer dachte, oh, jetzt würde ich gerne wieder mittrinken und bald geht's wieder los so.
Ja.
Und jetzt weiß ich ja aber, das war's für mich und ich merke halt wirklich, diese ganzen deutschen Brauchtümer bestehen alle nur aus Saufen und Fressen. Und ich hatte wirklich eine Idee, also ich merke echt auch insgesamt mich öden, also ich bin ja ein Mensch, das wissen ja einige, ist auch nie überraschend, weil ich ja sehr linksgrün versifft sozialisiert wurde.
Du bist so
sympathisch. Ich hasse Tradition. Ich hasse alles, was traditionell ist. Und ich habe mir gedacht, wäre das nicht viel geiler, wenn wir jedes Jahr am Anfang des Jahres der Bundeskanzler vor die Kamera tritt und sagt, dieses Jahr haben wir folgende 3 Feste ausgewürfelt. Und dann kommen irgendwelche Feste, also irgendwas Neues, was es noch nie gibt und die Leute sind hyped und es passiert was. Weil wirklich, wir machen doch jedes Jahr dieselbe Scheiße. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich freue mich null auf Ostern. Ich freue mich null auf Weihnachten. Ich freue mich null auf Silvester. Es regt mich alles nur noch auf. Auch diese Geburtstagsscheiße, Alter. Also da passiert ja auch nichts Spannendes. Es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Es kommen jedes Jahr Leute und sagen, schön, dass du noch lebst. Tschüss.
Also im besten Fall kommen Leute und sagen, schön, dass du noch lebst.
Ja, das ist richtig. Dann, sonst brauchst du dich über Tradition nicht mehr aufregen. Aber wirklich... Auch diese Oktoberfest-Krütze und so. Da bin ich wirklich, also selbst Halloween hängt mir zum Hals raus. Alles, was jedes Jahr immer das Gleiche ist. Ich weiß nicht, es wäre wirklich geil. Wie findest du die Idee? Immer am Anfang des Jahres, diese drei Feiertage gibt es jetzt im kommenden Jahr. Wir haben hier St. Gänseblümchentag, da werden alle mit Gänseblümchen geschmückt und keine Ahnung. Also aber es ist doch immer das Gleiche.
Also ich sag mal so, ich verstehe deinen gewissen Impuls, weil zum Beispiel gerade auch so irgendwie, was meinen eigenen Geburtstag angeht, stehe ich ja doch auch sehr, sehr unemotional dem Ganzen gegenüber und denke mir so, ja, gibt's jetzt für mich keinen Grund zu feiern. Im Gegenzug muss man, da würde ich dir insofern einfach widersprechen, sagen, dass es halt trotzdem bestimmte Sachen gibt, da haben halt Leute viel Freude dran. Und jetzt würde ich sagen, jetzt bist du natürlich vielleicht nicht die Person und auch ich nicht, die jetzt sagt, ja, wow, geil, ich freue mich zu wissen, dass ich auch die nächsten 10 Jahre, wenn er noch lebt, immer an ersten Samstag im August zu Roland Kaiser ans Elbufer gehe. Ist ja eigentlich auch so eine Tradition, wo viele sagen, das ist eine Tradition, die machen wir lange. Aber ich finde, Leute haben halt einfach irgendwie Spaß an so Sachen und ich denke mir, das ist dann schon irgendwie okay und ich gebe dir recht.
Ja, nee, ich finde es ja auch okay für die Leute, aber was ist denn mit den Leuten, die es ankotzt? Können wir da nie irgendwas Neues machen? Weil naja, genau, also die Leute, die immer gesagt haben, wir müssen an unseren Traditionen festhalten, haben richtig geschimpft, als Halloween herkam, so, diese Scheiß von die Amis. Da war wenigstens mal ein neuer Wind drin und jetzt ist aber seit Halloween eigentlich nie mehr viel passiert. Da gab es mal kurz diesen St. Patrick's Day Hype, das haben dann auch wieder alle aufgehört, weil sie gemerkt haben, okay, das Fest besteht wirklich nur aus Saufen, also da passiert sonst gar nichts. Dementsprechend hat sich das dann recht schnell wieder erledigt, aber können wir nicht auch mal einfach immer ein paar Feste etablieren, wo das Kernkonzept nie ist, entweder wir saufen Eierlikör unterm Christbaum, wir saufen Bier im Festzelt, keine Ahnung, dann zu Ostern wird wieder Eierlikör ausgepackt, also können wir nicht einfach mal aufhören, also... Muss ich ehrlich sagen, das hat mich auch, als ich noch sehr viel getrunken habe, sehr angekotzt, dass der Kern jedes deutschen Fests, alles, was wir hier gut finden, ist Saufen. Halloween und Fasching sind die einzigen zwei, wo das nicht der Fall ist. Fasching feiert man hier nicht so großflächig, also haben wir nur Halloween. Und was machen wir aus Halloween? Na, lass mal eine Party machen, wo alle übelst viel saufen. Mann!
Aber Entschuldigung, guck mal, es gibt noch das Weinfest in Weinböhler und dort wird ja, ach ja doch, da wird auch gesoffen. Aber es gibt ja
das
zum Beispiel noch...
Das hat wenigstens auch Wein im Namen, weißt du, da ist man nie so überrascht.
da kommen die so... Nee, weißt du, was meine Idee eigentlich wäre? Ich finde deine Idee eigentlich ganz gut. Ich glaube, man bräuchte so alle 10 Jahre... Müsste man mal so ein Ranking machen, welcher so von sämtlichen Feiertagen und Bräuchen, die es so irgendwie in Deutschland gibt.
Kann weg.
Genau, also wo man einfach auch sagt, also mal als Beispiel zum Beispiel Allerheiligen. Immer wenn ich höre im November, ist es Allerheiligen, dann denke ich mir, ja gut, das haben wir jetzt lange genug gemacht. Lass da einfach diesen Tag irgendwie cleanen und gucken, dass wir dort irgendwas anderes etablieren. Wie du sagst, im besten Fall vielleicht mal ohne Getränke, aber... Also das halte ich eigentlich für eine schöne Idee, dass man so manche Bräuche, wo man eigentlich auch gar nicht mehr weiß, ja, 1. Mai, Tag der Arbeit, ja, also ja, ist schön, dass es das noch gibt von, auch ich kann dir gar nicht sagen, wo das herkommt. Und ich finde diesen 1. Mai zum Beispiel als Feiertag zu weiter beizubehalten, ist ja fantastisch, aber dass man, wie du sagst, dem Ganzen irgendwie einen neuen Anstrich gibt.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel hier mal einfach schnell nebenbei die KI 3 Feiertage erfinden lassen und hat jetzt hier Tag der kreativen Klänge, Festival der leuchtenden Nächte und Welttag der Remix-Kultur. Und ich finde, die können wir 1:1 genau so übernehmen. Herrlich.
Der Welttag der Remix-Kultur gefällt mir sehr. Also
ja, aber auch Tag der kreativen Klänge. Hier ein Feiertag, der Musik, Sounddesign und kreative Klänge feiert. Menschen werden ermutigt, ungewöhnliche Instrumente zu bauen, eigene Remixe zu erstellen und neue Sounds zu entdecken. DJs und Musiker veranstalten Events, bei denen sie ihre kreativsten Werke präsentieren. Das klingt doch viel geiler als, wir setzen uns in den Raum, saufen, fressen und dann sind wir alle übelst fertig und gehen übelst erledigt ins Bett.
Ja, ich glaube, das Ding ist natürlich bei allen Sachen, also ich habe durchaus ja auch bei mir im Bekannten- und Freundeskreis auch noch andere Leute, die jetzt, ich sag mal, über viele, viele Jahre und sogar Jahrzehnte einem relativ großen Alkoholkonsum gefrönt haben und sich davon jetzt abgewandt haben. Und da gibt es zum Beispiel...
Das ist der Letzte oder was?
Ja, genau. Ich muss sagen, ich bin jetzt der letzte einsame Reiter hier irgendwie. Und ich finde, dort muss man halt trotzdem ein bisschen aufpassen, dass man natürlich dann irgendwann seine neu gewonnene Kenntnis, nämlich darüber, oh, wer hätte es gedacht, Alkohol ist schädlich und macht irgendwie eigentlich auch nicht unbedingt so viel Gutes mit den Menschen, dass man dann
halt... Ich finde das gar nicht das Schlimme, dass das schädlich ist, aber ich meine, wir saufen ja schon im Alltag. Warum müssen wir denn an Feiertagen genau dasselbe machen? Ich finde, die sind halt dadurch irgendwie nichts Besonderes. Also diese Familienväter, die zu Weihnachten negativ auffallen, weil sie zu viel gesoffen haben, die fallen doch auch das ganze restliche Jahr auf, weil die nach dem Feierabend sich mit ihrem Kasten Bier vor den Fernseher setzen und sich daneben benehmen. Also wo ist denn da die Überraschung?
Aber
zum Beispiel mit ein bisschen der Überraschungseffekt. Ey. Ja, okay, Party schlägt zu wie an jedem anderen Tag.
Das erinnert mich daran, ich habe gelesen, und zwar, es hat sich in der Silvesternacht, wer hätte es gedacht, hat sich ein 50-Jähriger mit einer selbst gebastelten Kugelbombe in Tharandt, und Tharandt ist hier sozusagen irgendwie 2 Nebendörfer von Dresden, Entschuldigung, ich muss leider auch lachen, hat sich...
Hey, Tharandt passt halt einfach so zu dieser Geschichte. Das ist, also nur Freital hätte mich weniger überrascht.
Hat sich vor seiner kompletten Familie in die Luft gesprengt. Und
jetzt nehmen uns die Deutschen schon die Selbstmordattentate weg,
ey, wirklich. Als nächstes gibt es noch Deutsche, die in Weihnachtsmärkte fahren. Also wenn es das also, noch ist, dann hört alles auf.
Oh Mann, ey. Aber, ja, Grundstimmung ist schon mal nicht schlecht.
Nee, aber pass auf, ich habe mich wirklich gefragt, und also ich komme ja auch irgendwie aus, bin damals im Wohngebiet groß gewachsen, und da war es halt auch wirklich so, dass selbst die über das gesamte Jahr eigentlich kaum sich Geld für Deo oder Dusche leisten konnten, es waren die immer am Ende trotzdem 1500 Mark in einer Adidas-Tasche in Form von Böllern mit sich rumgetragen haben. Und jetzt ist mein Gedankengang, hat man irgendwann doch vielleicht eine Verantwortung damit aufzuhören? Weil, also ich stelle mir nochmal vor, pass auf, du bist 50.
Ja, vor allen Dingen diese Dummlappen, na? Also da muss ich mal sagen, wenn du dann so dir so Kommentare, also es gab ja jetzt wieder viel Diskussion, gibt's ja immer über den Jahreswechsel, ist ja seit Corona sogar noch mehr geworden, dass man immer über das Böllerverbot spricht. Ja. Und die Argumentation, wenn dann wirklich so ein 58-jähriger Familienvater, der mitten im Leben steht und immer hier, haben uns in Mittelstand hochgearbeitet und alles ganz toll und können uns das jetzt leisten und wollen unser, und argumentiert dann aber mit, wir brauchen das Feuerwerk, weil wir müssen die bösen Geister verjagen mit einem lauten Knall. Da denke ich mir, du hast da wohl nicht mehr alle Latten am Zaun, Alter. Das ist, als würde ich Harry Potter für bare Münze nehmen und sagen, das ist ein Sachbuch. Bist du noch ganz acker? Wir haben 2025 mittlerweile. Deine Mutter verjagt böse Geister mit ihrem Gesicht. Also ganz ehrlich, das ist doch nicht wahr. Also, das ist doch keine Argumentation. Das wäre doch genauso, wie wenn einer sagt, ja, also wir müssen alle kreuzigen, die nie ans Christentum glauben, weil das steht so in der Bibel. Naja, das ist schön, dass es in der Bibel steht.
Also ich finde, da muss ich mal sagen, da lobe ich jeden, der wirklich ehrlich ist und einfach sagt, ja, irgendwie finde ich es halt einfach geil, wenn irgendwas laut explodiert und wenn irgendwo was in der Ecke knallt. So.
Ja, ich finde, also ganz einfach mal ehrlich sein, ich genau, finde diesen dafür dummen Brauch Respekt. Geil.
Und dann dachte ich mir trotzdem, also wenn du überlegst, also muss sagen, dieser 50-jährige Vater, der hat die komplette Familie zugeguckt. Und auch dort sage ich mir trotzdem, also wenn meine, ja, also da pass mal auf, wenn du, stell mal vor, du stehst mit Enkeln und Co. Und dein Vater hat aus Sprengstoff irgendwo eine Kugelbombe. Also
was ist denn das auch für
Straße.
Hurensohnvater, das geschieht ihm ganz recht, mal ganz ehrlich.
Genau, und dann, stehst du daneben.
Kinder stelle ich um die selbstgebaute Kugel.
Genau. Also die Frage ist, also hat er entweder seine Familie sehr gehasst oder ist es okay, wenn sich dort aus irgendwelchen Gründen leider mein Mitleid trotzdem ein bisschen in Grenzen hält? Auch wenn das jetzt
also absolut hält sich das in Grenzen. Ich stelle da meine Kinder nie um irgendwas, was ich selber aus Sprengstoff gebaut habe. Niemals, wenn ich Sprengstoffexperte bin, würde ich das. Also kein Sprengstoffexperte würde doch seine Kinder drumherum stellen. Hä?
Okay, also lass es festhalten.
Tarant.
Tarant, ja. Also, was willst du machen? Kannst du nicht machen. Nee, mir hat eigentlich dieses Jahr, muss ich dazu sagen, du kennst es bestimmt auch so, man nimmt ja irgendwann so übers Jahr gerne irgendwie als DJ oder auch jeder andere, der vielleicht jetzt kein DJ ist, grundsätzlich, sagen wir mal, selbstständiger und selber für seine Auftragslage zuständig ist. Es sieht ja immer fantastisch aus, wenn sein Kalender immer gut gefüllt ist. Und das ist auch, finde ich, immer dann perfekt, bis dann wirklich irgendwann dieser Tag kommt, wo man merkt, scheiße, jetzt gilt es das ja umzusetzen. Und ich kann ehrlich sagen, als ich meine zweite Veranstaltung im Dezember hatte, war der Moment, als ich auf meine weiteren 17 Veranstaltungen geguckt habe und ich dachte mir, wie soll ich das überleben? Und da hat sich jetzt bei mir, habe ich so für mich reflektiert und deswegen wäre jetzt meine Frage, weil wir haben uns ja auch schon mal auf Ecke unterhalten, dass wir dieses Jahr nie ganz so in Weihnachtsstimmung gekommen sind. Und bei mir ist es so, ich habe eigentlich quasi meinen Dezember so verbracht, wie andere, die zum Beispiel, wie auch ich zum Beispiel letztes Jahr, die auf Saison irgendwo arbeiten oder quasi auf Montage. Sprich, ich habe zwar zu Hause geschlafen, aber eigentlich war es ein einziges, ich penne 5 Stunden, ich stehe auf, ich prepare neue Musik, ich düse irgendwo hin, ich mache Veranstaltungen, gehe nach Hause. Aber ich finde, mit diesem Arbeitsansatz habe ich dann den Dezember irgendwie ganz gut überstanden.
Besser, ich muss ehrlich sagen, ich finde aber auch echt so eine, also so wie du es gerade beschreibst, dieses Pensum an Arbeit fetzt halt auch in den warmen Jahreszeiten echt mehr als in den kalten.
Ja.
Definitiv. Also ich finde, das ist wirklich dann noch zusätzlich belastend, wenn du dir dann denkst, boah, jetzt bin ich fertig mit Auflegen, völlig durchgeschwitzt und muss jetzt so raus in die Kälte und noch bis nach Häme. Und da muss ich auch ehrlich sagen, im Winter überlege ich mir 5-mal mehr, ob ich nochmal in Luden oder sowas gehe nach einem Gig. Einfach weil ich dann auch keinen Bock habe, 2-mal nochmal raus zu müssen und alles. Auch irgendwie, es fetzt alles nicht so im Winter.
Ah, die Motivation ist nicht so. Kurze Frage an dich, wenn du so ein bisschen, da sind wir vor uns kurz hängen geblieben. Wie würdest du für dich trotzdem allgemein das Jahr, jetzt für dich wohlgemerkt persönlich, 2024 resümieren oder hast du so, oder wenn du denen eine Schulnote geben würdest, wie würdest du das so machen? Also einfach,
also ich
so
würde sagen, für mich persönlich auch so, was jetzt so meine Karriere angeht und so, würde ich sagen, war das schon ein sehr, sehr gutes Jahr. Also es gab jetzt relativ wenige Special-Gigs, so im Sinne von Stadtfest und so, das sind eher so die üblichen geblieben, aber was jetzt so meine Residencies und so angeht, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich irgendwie viel, viel mehr in diesen ganzen Querbeet und ich decke irgendwie alles ab, Bereiche wieder reingefuchst und habe da auch viel, viel mehr Spaß dran. Also ich würde sagen, für mich war das schon auf jeden Fall eine 2+, das Jahr.
Und würdest du sagen, privat inwieweit? Weil, also ich merke einfach, dass da bei mir eine relativ große Ambivalenz in Bezug auf das Jahr 2024 da ist. Kann ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, wieso, weshalb, warum. Aber genau, aber privat würdest du, also das Jahr...
Privat würde ich dasselbe sagen. Also privat ist auch so, ich würde sagen, meine Beziehung läuft super. Ist jetzt zumindest so mein Empfinden, da gehören ja immer 2 dazu.
aber sehr gut, schon
aber
mal
einer. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden und muss auch sagen, dass ich... ja, mir schon vorstellen könnte, dass das noch viel, viel länger geht.
Ah, geil. Nee, also ich freue mich für dich vor allem, man muss es trotzdem nochmal sagen, ich weiß jetzt, wir haben lange uns genug Honig ums Maul drum geschmiert, aber dennoch, ja, die Tatsache, dass du jetzt wirklich sozusagen dem Alkohol restlos forever au revoir gesagt hast, das finde ich wirklich echt auch viel, viel wert. Bei mir würde ich nämlich zum Beispiel, ich habe auch überlegt, also an sich, wenn ich mir so meinen Kalender angucke und auch wie so das Feedback ist und auch auf das, was jetzt an Veranstaltungen in diesem Jahr so ansteht, rankommt, würde ich dem Jahr auch ähnlich wie du rein aus geschäftlicher Sicht eine 2+ geben. Allerdings muss ich trotzdem sagen, hat sich das Jahr für mich wahnsinnig anstrengend angefühlt. Also aus irgendwelchen Gründen, und es liegt dann halt wahrscheinlich in privater Natur, einfach, dass man bestimmte Sachen ändert, dass sich auch in Zukunft noch bestimmte Sachen doch sehr, sehr dramatisch ändern oder sagen wir mal drastisch, dramatisch, klingt ein bisschen zu hochgestochen, ändern werden. Und insofern ist es, auch wenn alle das immer sagen, ich bin sonst nie ein Typ, der gesagt hat, oh, ich bin froh, dass das Jahr vorbei ist. Aber ich bin doch ein bisschen froh, dass 2024 vorbei ist. Freue mich auch umso mehr um alles das, was kommt. Und da wäre jetzt meine Frage, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt vor kurzem davon geträumt, weil man manchmal ja doch irgendwie nicht so viel Zeit hat zu reflektieren. Würdet ihr spontan, sei es jetzt in Bezug auf DJ-Gigs oder auch im privaten Bereich, gibt es so einen Tag, wo du jetzt im Nachgang sagen würdest, das war eigentlich der absurdeste Tag im Jahr 2024?
Der absurdeste Tag im Jahr 2024?
Ich kann auch gerne mal kurz irgendwie mit einer kleinen Nummer vorgehen.
Ja, also, leg mal was weißt, vor.
Also man überlegt so, okay, jetzt kann man wieder sagen, ja, da war die verrückte Party, da hast du den und den getroffen. Aber ich habe davon geträumt und habe nochmal nachgeguckt in meinem Tagebuch. Es gibt eigentlich genau zwei ultimativ absurde Momente. In Bezug auf den Podcast kann ich sagen, dass ich halt wirklich einfach dieses Jahr in Mallorca auf einem Friedhof saß, um mit dir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Das ist so, jetzt wenn man sich nochmal richtig überlegt, ist das schon irgendwie absurd. Und der absurdeste Tag aber an sich war der, wo ich halt wirklich auch, hat sich wieder auf Mallorca abgespielt, wo ich auf einmal ungeahnterweise mit einem DJ-Kollegen und mit Schäfer Heinrich beim Frühstück saß, während Schäfer Heinrich die ganze Zeit gesagt hat, du musst mal gucken, die Schafe, die haben nämlich alle ganz, ganz komische Krankheiten. Und wo ich mir dann einfach von Schäfer Heinrich hab in seinem Schäferblock, den der jeden Morgen nach dem Aufstehen beim Frühstück 2 Stunden durchliest, mir angespannt das und aufgeregt das zugehört hab. Und wir sind dann irgendwann weg, nachdem wir dann dort, wohlgemerkt, 3 Stunden im deutschen Eck mit Schäfer Heinrich und einem DJ-Kollegen saßen. Und ich dachte mir, eigentlich ist das, ich glaube, somit das Absurdeste, was mir in diesem Jahr passiert ist. Weil, also das war, also ja, also selbst wenn ich es jetzt noch Leuten erzähle, habe ich eigentlich dabei das Gefühl, ich lüge die an. Und ich weiß, es war keine Lüge, aber ja, das war so bei mir so der absurdeste Tag, wo ich mir dachte,
Also bei mir war es tatsächlich, auch wenn wir jetzt da schon sehr ausgiebig drüber geredet haben, der Tag, bevor ich für mich zu der Erkenntnis gekommen bin, Alkohol und ich, wir sollten das lassen. Einfach die Situation, dass ich erst auf der Wahlparty der Grünen völlig eskaliere, dort irgendwie in jedes Fernsehbild mit reinspringe und dann im Anschluss von einem Bundestagsabgeordneten in meine Wohnung getragen werde, ist schon sehr, sehr skurril. Also das war auch was, wo ich dann lange gebraucht habe, um das erstmal zu verarbeiten, dass das so passiert ist. Also nicht nur ein Bundestagsabgeordneter, sondern auch eine im Berliner Bundestag sehr aktive Journalistin, die da auch sehr ausgezeichnet wurde. Die beiden haben mich in der Kombination quasi in meine Wohnung getragen, bevor ich dort dann fast an meinem Erbrochenen erstickt bin. Also wirklich so richtig Rockstar-Life und richtig das Schlimmste vom Schlimmen und genau das, was ich als Erweckungserlebnis irgendwie gebraucht habe. Das war auch sehr absurd. Kann vielleicht nie ganz mit Schäfer Heinrich mithalten. Ich weiß nicht, ob mich Schäfer Heinrich in meine Wohnung getragen hätte.
Also auch da muss man sozusagen, also wer kann das in der Art und Weise so sagen? Und wie du schon sagst, also ich erinnere mich ja durchaus auch noch an.
Zum Glück nie viele.
Ja, das, ich muss dazu sagen, also ich glaube, das ist so hart und schlimm, wie das für viele ist, dass jetzt diese Zeit so sehr, sehr schnelllebig geworden ist. Aber ich bin da in vielerlei Hinsichten auch sehr, sehr dankbar, weil das einfach dafür gesorgt hat, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die so irgendwie, ich sag mal, über die letzten 2, 3 Jahren auch so bei mir passiert sind, die irgendwie schneller in Vergessenheit geraten sind, als das jetzt vielleicht noch vor 15 Jahren der Fall gewesen wäre. Und da bin ich durchaus auch noch sehr, sehr, sehr dankbar drüber. Oh, ansonsten gibt es für 2025 so Projekte, wo du, abgesehen von der DJ-Geschichte, wo du sagst, ey, pass auf, da freue ich mich wirklich richtig, richtig doll drauf. Ja, irgendwelche anderen Sachen, irgendwelche anderen Energiereserven, die sich bei dir jetzt noch ein bisschen freigesetzt haben, weil du hast
also
ja schon...
Also ich habe im letzten Jahr 3 Songs rausgebracht, ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall mehr Musik veröffentlichen, habe da auch sehr, sehr viel Muse zurzeit und geht auch direkt los, also wenn ihr das gerade am Donnerstag hört, morgen kommt direkt quasi der erste Song für 2025 raus, auf den ich richtig Bock habe, also kann man mal so ein bisschen beschreiben, ich habe am Schluss dann mit meiner Freundin da gesessen, ihr das gezeigt und dann kam uns die grandiose Idee, noch eine Regenspur über den Song zu legen. Das drückt eigentlich ganz gut aus, wie dieser Song von der Stimmung her ist. Also es hat wirklich so ein bisschen was von, ich sitze im Auto, die Regentropfen prasseln auf die Fensterscheibe und ich fahre einfach irgendwo hin, wo ich gerade hin muss und ist so ein richtiges bei Regen Autofahrlied geworden.
Geil.
Solltet ihr euch auf jeden Fall geben, gibt's ab morgen bei Spotify, wie gesagt. Und dann möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen mehr Musik machen und bin auch sehr, sehr gespannt, was so für Projekte kommen. Also es es sieht jetzt schon ganz gut aus. Ich habe jetzt schon zwei Veranstaltungen auf der Agenda für dieses Jahr, mit denen ich so gar nie gerechnet hätte, wo ich, wenn ich mir hätte ausdenken müssen, wo ich dieses Jahr so spiele, nie drauf gekommen wäre. Das ist zum einen Mama feiert, habe ich jetzt endlich mal das Vergnügen, dass ich Ende Januar das erste Mal bei Mama feiert im Arteum spielen darf.
Ja, geil.
Und bin da sehr, sehr gespannt drauf, weil ich doch jetzt ein sehr, sehr ausführliches Gespräch hatte, wie das denn so musikalisch abläuft. Und ich glaube, das ist eigentlich perfekt, weil die jetzigen Mamas, das ist ja genau meine Generation. Wir haben ja eigentlich denselben Musikgeschmack. Und ich glaube, wenn da so eine bunte Tante über die Bühne hüpft, haben die Muttis auch alle den Tag ihres Lebens. Da freue ich mich richtig drauf. Und kurz darauf, ebenfalls im Arteum, spiele ich bei der großen Reiternacht. Und das ist quasi ja so eine Veranstaltung, die hält genau, was sie verspricht, nämlich Europas größte Reiterparty ist das. Da kommen ganz, ganz viele Pferdemädels und Pferdejungs zusammen. Und ich darf die dann musikalisch irgendwie zur Ekstase treiben, sage ich mal so. Und da bin ich auch richtig gehypt drauf, weil ich da, also das ist sowas, da wäre ich nie drauf gekommen, das mal in Erwägung zu ziehen, dass ich mal irgendwie so eine Party schmeißen darf für Pferdemenschen.
Also
ich als Pferdeangstmensch.
Also ich drücke dir vor allem ganz, also ich hoffe ganz doll, das sind hoffentlich nicht die Leute, die hier das Hobbyhorsing betreiben. Also,
Nee, das sind die mit den richtigen Pferden. Ich glaube, die verachten die Hobbyhorsing-Leute sehr, aber ich finde Hobbyhorsing auch irgendwie cool.
Also ich wüsste nie, wie ich damit umgehen soll, wenn da jemand in meinem Privatbereich, sagen wir mal, den man vielleicht gut kennt, der da irgendwie sagen würde, nee, also das mache ich schon und Entschuldigung, daran ist auch gar nichts lustig. Ich denke mir doch,
also
daran
wenn die, ist wenn die in den Club aber kommen würden mit ihren Hobbyhorses, fände ich das wesentlich entspannter, als wenn die alle ihr richtiges Pferd mitbringen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, vor allem für mich, ich als Typ mit Pferdeallergie, also toi, 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 kannst du gerne machen, da ist bei mir eigentlich relativ schnell Feierabend. Oh, das ist super. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel nämlich auch so, also ich kann dir gar nicht sagen, warum, also ich könnte dir sagen, warum, aber es gibt ja auf jeden Fall noch brandheiße News, die werdet ihr allerdings erst, kann ich euch sagen, Anfang März erfahren. Alle anderen, um gleich nochmal wieder die Promokeule zu schwingen, alle anderen, die zum Beispiel jetzt bei der letzten Top voll Schminke dabei waren, die haben da sozusagen schon exklusive Informationen über so Sachen, die bei mir so passieren werden. Alle anderen erfahrt ihr irgendwann im März. Und aufgrund von der Sache, die da dieses Jahr noch bei mir so stattfinden wird, freue ich mich irgendwie, wenn ich so meinen Kalender gucke, besonders schon wieder auf den CSD und damit auch verbunden, dort einfach auf diesem Truck wieder mitfahren zu können. Und was noch viel besser ist, diesmal habe ich nicht den Fehler gemacht, den ich sonst die Vorjahre immer gemacht habe, nämlich, ich habe mir ja sonst ja eigentlich immer noch so eine klassische Abendveranstaltung angenommen, was aber manchmal halt ein bisschen blöd ist, weil man dann halt eigentlich so gedanklich, das hatten wir ja schon mal beim Thema Doppelbookings, man ist dann eigentlich mit Gedanken schon wieder bei der nächsten Geschichte, wo du denkst, okay, ich muss dort pünktlich ankommen. Und dieses Jahr habe ich mir wirklich geschworen, okay, es wird wirklich dabei bleiben bei der CSD-Demo und dass ich dann auch wirklich gucke, wo es mich dann den Rest des Abends noch so hinspült.
Und also ich sag mal so, ich kenne die Person, dann, die die Ehre hat, die Aftershow-Party des CSDs zu gestalten. Also dieses Booking ist mittlerweile schon durch. Aber ich kenne da jemanden, der das macht und der könnte dir vielleicht sogar noch irgendwie ein Ticket dann für die Aftershow-Party besorgen. Falls du dann dort den Abend ausklingen lassen willst, dann kannst du quasi die komplette CSD-Experience mitnehmen. Kannst du dich ja gerne melden.
Würde ich wirklich an der Stelle sehr, sehr gerne machen, weil das ist zum Beispiel auch eins irgendwie meiner ganz, ganz großen Sachen, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Also ich weiß ja nie, wie es dir so geht, aber ich finde so gerade die letzten Jahre, also ich so für mich, man ist dann doch durch sein Leben relativ schnell wie so ein Marathon durchgerannt. Jetzt ist es halt so, okay, Zeit vergeht immer schneller, aber irgendwie so bestimmte Sachen oder Momente dann doch ein bisschen bewusster zu genießen. Und eben dann nicht immer zu gucken, oh okay, wo wartet jetzt hier schon irgendwie der nächste Schein, der dich anlacht? Und ja, fair enough, das ist natürlich irgendwie auch alles wichtig. Aber deswegen gibt es irgendwie dieses Jahr auch so ein paar Tage oder auch so ein paar Veranstaltungen, wo ich schon gesagt habe, nee, hier will ich einfach hinten raus gerne auch irgendwie vielleicht mal ein bisschen mehr von irgendeiner Stadt sehen. Weil auch das hatten wir ja schon ein paar Mal, ist ja dann eher im Normalfall bei uns so, selbst wenn du in irgendeiner tollen Stadt Deutschland oder auch über die Grenze hinaus gebucht wirst, eigentlich ist es ja schnell ein Dahinrammeln, sein Gig spielen, 2 Stunden beschissen und schlecht in der Pension schlafen, um dann gleich wieder zurückzurammeln. Und ja, irgendwie ist jetzt für mich so dieses Jahr, wo ich mir denke, okay, ich versuche mir an manchen Sachen ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen. Und ja, das sind dann zum Beispiel so die Sachen, wo ich mir denke, ey, okay, auch dort ein bisschen mehr leben. Deswegen bin ich ja immer ein bisschen positiv neidisch auf dich, weil du ja wirklich dieses Handling gut hingekriegt hast zwischen Privatleben und dann beruflich. Und ja, bei mir wird es irgendwie höchste Eisenbahn, dass da auch irgendwie vielleicht beruflich nicht mehr 95% im Mittelpunkt steht.
Ja, ich denke, die Leute, die nicht bei Topfverschminke dabei waren, die können sehr, sehr gespannt sein. Ich hatte letztens übrigens eine lustige Idee, weil wir gerade so ein bisschen über Resumés ziehen reden. Ich hatte eine Idee, was ich ziemlich geil fände, und zwar einfach eine Kundenbefragung im laufenden Clubbetrieb. Einfach mal ein bisschen Feedback von den Leuten einholen, das macht irgendwie auch keiner. Fände ich relativ lustig, wahrscheinlich dann auch die Antworten von den teils sehr betrunkenen Gästen da irgendwie mit einfließen zu lassen. Empfinden Sie diese Ludennacht heute? Bitte bewerten Sie von 1 bis 5, stelle ich mir ganz witzig vor.
Ja, das.
Aber wahrscheinlich irgendwie in meinem Kopf lustiger, als es dann in Wirklichkeit wäre.
Na, ich fände die Situation dann interessanter, wenn man dann einfach die Leute 2 Tage, die an dem Abend zum Beispiel in Luden waren, 2 Tage später einfach mit ihren Antworten und mit ihrem Feedback der Nacht so quasi konfrontiert. Weil ich glaube, das stelle ich mir viel lustiger vor, was dann dabei rauskommt. Weil zum Beispiel, das kann ich dir sagen, ich hatte der abgefahrensten Veranstaltungen hat sich bei mir dann nämlich auch nochmal Ende des letzten Jahres zugetragen. Und zwar bin ich ja, um das vielleicht auch an der Stelle zu sagen, weil ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die da auch aus der Ecke zuhören. Also ich bin dann eine Zeit lang immer oder viel im Fährhaus Kleinschachwitz unterwegs gewesen, hier in Dresden. Ja. Im Open-Air-Bereich. Und jetzt ist es so, dass halt mittlerweile dort halt so ein guter Andrang an Leuten ist, dass das natürlich auch schon mal von der Grundlautstärke sehr sozusagen nach oben geht. Und wenn ich dort jetzt noch immer im Outdoor-Bereich spiele, wird es noch lauter. Das heißt, es gibt natürlich durchaus auch Bewohner, die dort in der Ecke einfach gerne einen ruhigen Sonntag haben wollen. Und das wird schwierig. Und von daher haben wir da quasi jetzt ein neues Projekt initiiert. Und zwar machen wir jetzt die nächsten, noch 3-mal kommt es jetzt, letzten Sonntage im Monat, immer so eine Indoor-Geschichte. Heißt, die geht 16 Uhr los, ist bis abends so 22, 23 Uhr. Also ich nenne jetzt mal komprimiertes Feiern. Und wir hatten jetzt die erste, wir haben die einfach bei 2024 Party genannt. Also jetzt nichts Spektakuläres. Das Ganze halt direkt im Fährhaus drinne, auch ohne Eintritt. Und jetzt war uns schon klar, dass der ein oder andere vielleicht ein bisschen durstig ist, weil er doch sehr, sehr viel Zeit mit seiner ach so geliebten Familie verbringen musste. Was allerdings wirklich neu war, ist, es gibt ja von die Berliner Luft dieses wunderbare Kurzgetränk. Und da gibt es so eine Getränkeofferte, die besagt, ein mal Berliner Luft kostet so und so viel, 3 so und so viel, 5 so und so viel. Jetzt waren die Leute so durstig, die haben diese kompletten Batterien gekauft. Also diese Packungen, wo 24 Stück drin waren, wurden dort wirklich weggetrunken wie Wasser. Inklusive Menschen, die von ihren Frauen sozusagen irgendwann an der Sandstein und Mauer um kurz nach 22 Uhr leider nicht mehr einen Schritt nach vorne und nach hinten bewegt werden konnten. Ne?
Oh Gott.
Und das Ding ist, ich habe das alles so gesehen und war zugegebenermaßen keiner von denen, die jetzt an dieser Mauer mitstanden. Und da ist mir auch nochmal eindrücklich bewusst geworden, was Alkohol eigentlich mit Menschen so macht.
Oh ja.
War der Party super zuträglich? Also es waren auch wirklich an der Stelle einfach mal liebe Grüße zum Beispiel an Dominik und an Celeste. Leute, die wir sozusagen auch so aus dem Partykosmos kennen. Also es war für mich auch irgendwie strange. Kennst du das, wenn du so Leute irgendwo triffst oder verordnest, wo die in deinem Kopf nie vorhanden sind? Weil so ging mir das an dem Tag. Also es waren relativ viele Leute, die ich so auch aus dem Luden oder auch aus anderen Locations kenne, die sich aber im Normalfall nie dort hinten an den letzten Zipfel von Dresden verirren. Die waren an dem Abend und an dem Tag mit da. Und ja, ich kann es dir gar nicht sagen. Man ist dann in so einer komischen, wie versuche ich es zu beschreiben? Geht es dir auch so, dass das dann für dich komisch ist oder ist das für dich völlig okay oder normal?
Wenn ich Leute, die ich sonst eher in der Neustadt sehe, woanders sehe oder was?
Genau. Oder wir machen mal ein anderes
Beispiel. Ist für mich auch manchmal sehr, sehr seltsam, wenn ich die Leute nur so als Ludengäste kenne und dann sind die plötzlich woanders, bin ich schon sehr irritiert. Doch, also
genau,
da gibt es zum Beispiel einen lieben Kollegen, den kenne ich, der ist, wie anonymisiere ich das so ein bisschen? Er ist Mitglied in einer christlich-demokratischen Partei.
Ja.
Und den verorte ich eher so, wenn überhaupt mal aus Gaybars, weil ich ihn daher kenne. Und der ist mittlerweile aber wirklich so einer, der dann immer als, also der ist auch, weiß ich nicht, ich muss mal schätzen, Mitte 40, würde ich sagen, Mitte, Ende 40. Und er hängt aber halt immer mit so 18- bis 20-Jährigen jetzt mittlerweile rum und ist dann in so Locations wie im Nachteck, in der Gisela, im Luden.
Okay.
Und da bin ich, und er kam zum Beispiel gestern im Nachteck zu mir und fragte mich, wann ich denn mal Techno spielen kann. Also der hat irgendwie so ein bisschen, hat sich ein bisschen wieder in sein jugendliches Selbst versetzt, würde ich jetzt mal sagen. Und da bin ich sehr, sehr beeindruckt, weil der gibt mir immer so ein bisschen das Gefühl, der hat mehr Elan zum Feiern als ich mit fast 30. Okay. Und da finde ich es immer ganz, ganz befremdlich, wenn der dann zwischen den ganzen Studis rumhüpft.
Ist aber, ja, ich finde, ist trotzdem irgendwie lustig, wie gesagt. Also ich glaube, traurig wird es dann halt immer, wenn du dich irgendeiner Sache anbiederst, einfach um dann nie das Gefühl haben, abgehangen zu werden. Also es gibt ja trotzdem bestimmte Trends oder auch irgendwie musikalische Sachen, die ich zum Beispiel nicht verstehe und auch nie feiere. So, und ich finde, es wird dann halt immer peinlich, wenn du versuchst, dich dann... Ich erinnere, Gott sei Dank ist diese Phase schnell an uns vorbeigezogen, als das wunderbare Musikgenre Cloudrap irgendwann so vor 5 Jahren nach oben kam. Und ich dachte mir, also sorry, das ist für mich leider einfach restlose Scheiße. Und da kannte ich ganz viele Leute, die das seinerzeit gefeiert haben. Und dann dachte ich mir, okay, also ich werde jetzt nie der Typ sein, der sich hier anbietet und denkt, ja, das ist eigentlich schon ganz schön lässig und ja, das ist mit Absicht neben dem Takt gerappt und das ist auch mit Absicht beschissen produziert. Ich dachte mir, nee, das ist einfach nur beschissen. So.
Also da fand ich letztens, und das deutsche Pendant ist ja eigentlich so dieses ganze, na sagen wir mal, diese ganze 01099-Bubble, oder? Das ist doch so ein bisschen, nee, was ist denn das? Das ist Hyper-Pop ist es ja, aber eigentlich, oh nee.
Rap-Wave, ich nenne es immer Rap-Wave.
Weil da ist jetzt nämlich das Ding, ich habe jetzt gesehen, ein Kumpel von mir, den ich durchs Fortnite-Spielen kenne, der auch noch nicht sehr lange volljährig ist, der hat jetzt seinen ersten eigenen Song rausgebracht und es klingt 100-mal besser produziert als jeder 01099-Song. Und da denke ich mir, da muss ja dann Absicht dahinter stecken. Das muss ja mit Absicht so produziert sein, dass es im Club, also ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal so ging, wenn man 01099-Songs im Club spielt, fehlt immer alles an Dynamik. Es klingt auf einmal, als würdest du irgendwas in einer ganz schlechten Qualität abspielen, obwohl die MP3 oder meinetwegen sogar die Wave eine gute Qualität hat. Und das regt mich frisch auf.
Also ich kann es vor allem dazu sagen, irgendwie dadurch, dass ich ja das letzte Album sogar auf noch Original-CD habe und dann mir entsprechend auch in sehr guter Qualität habe nochmal separat eingelesen. Und ich kann ja sagen, selbst da ist es so, wo du dir denkst, es hat irgendwie, das hat nicht so richtig Arsch.
Egal wie, wenn du vorher, also wenn ich einen Song von 01099 spiele, jetzt mal angenommen Durstlöscher, das ist glaube ich der, den ich am häufigsten im Club gespielt habe. Mittlerweile spiele ich auch eher mal Küssen, weil es ein bisschen aktueller ist, aber Durstlöscher so. Bevor ich den Song reinmixe, ändere ich 1000-mal die Lautstärke nach oben, weil ich mir denke, nee, das wird übelst leise klingen und dann klingt das trotzdem übelst leise im Vergleich zu dem, was davor kam und übelst dünne. Und du hörst erstmal, egal ob der letzte Song, also ob du gerade in der Fläche reinmixt und der letzte Song wirklich fast aus ist, du hörst diesen neuen Song erstmal nie. Das dauert erstmal 10 Sekunden, bis die Leute erkennen, was überhaupt läuft. Und dann denke ich mir, das kann doch einfach nie wahr sein. Aber was ich ziemlich cool finde, dass langsam der Hype um Aparté auch endlich in Deutschland ankommt. Also Bruno Mars und Rosé haben da einen Song rausgebracht, der auf der Welt relativ gehypt war. Und in Deutschland hatte man ganz lange das Gefühl, wenn man den im Club spielt, irgendwie kennt den keinen Schwanz. Dann hatte ich das erste Mal das Vergnügen mit so Mitte 30-Jährigen auf der Tanzfläche, dass die den Song komplett auswendig konnten und ich gemerkt habe, okay, das ist eher Radiozielgruppe. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, wenn ich den spiele, den kennen die Leute sogar. Das freut mich sehr, weil ich finde, es ist wirklich ein richtig schöner, gute Laune-Song.
Fand ich auch ungelogen, für mich auch irgendwie einer der Songs aus dem letzten Jahr gewesen, was ja wirklich manchmal ein bisschen schwierig zu sagen ist. Ich sag mal, was ist überhaupt noch Mainstream-Bereich, wie du sagst, Sachen, die du kennst, kennen andere nicht. Nee, aber ich fand auch wirklich als der, zumal, also das ist so ein Song, ich finde, den habe ich das erste Mal gehört und der hat auch irgendwie sofort gecatcht. Und umso, ich gebe dir recht, umso irritierter war ich dann auch, als ich jetzt so über November, Dezember den Track auch schon immer gespielt habe und ich dachte mir, wie kann denn das sein, dass das hier irgendwie kein Schwein juckt? Und ich gebe dir recht, jetzt so Richtung Jahresende, denke ich mir, okay, langsam wird's, dass wir dann diesen Song in 2 Monaten vielleicht so spielen und jeder denkt, Mensch, das ist aber hier richtig fresh.
Und apropos Bruno Mars, also der Gute hat es gemeinsam mit Lady Gaga jetzt geschafft, wieder auf Platz 1 hochzuklettern. Dieser Song Die With A Smile, da geht zwar mal kurz runter und dann geht er aber immer wieder hoch auf die 1. Und hat jetzt dafür gesorgt, dass Lady Gaga jetzt die erste Künstlerin ist, die in allen 3 Dekaden dieses, wie heißt das, Jahrzehnt, nee, Quatsch, Jahrhunderts, des aktuellen Jahrhunderts eine Nummer 1-Hit hat. Also hätte man nie gedacht, dass sie einen neuen Song veröffentlicht, nämlich Disease, und der dann aber irgendwie gar niemanden interessiert und dafür die Ballade mal wieder es reißt. Das war ja schon bei Shallow so ein Überraschungserfolg, dachten alle. Dann kam ja dann dieser Song, ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, wie er heißt, was ja sehr peinlich ist, zu dem Film hier mit Tom Cruise.
Oh Gott, den habe ich
auch. Hold My Hand.
Hold My
Hand. War auch eine Ballade und hatte auch übelsten Erfolg. Und jetzt Die With A Smile auch wieder übelsten Erfolg. Also es ist wirklich sehr, sehr überraschend. Ich habe das Gefühl, die Popmusik von Lady Gaga, die funktioniert irgendwie gar nicht mehr so richtig. Wobei man auch sagen muss, ich fand das sehr, sehr spannend. Ich habe so in meinen Spotify Wrapped geguckt und da war der meistgestreamte Song von mir Disease mit 129 Streams. Und ich war so ein bisschen 129 Streams, das ist aber echt wenig für meine Verhältnisse. Also muss ich dazu sagen, im Jahr davor war es, glaube ich, Rain On Me mit 8000 Streams, die ich da alleine drauf gemacht habe. Und dieses Jahr nur 129. Dann habe ich aber mal geguckt. Am 25. Oktober kam Disease raus und am 30. Oktober war Schluss mit der Aufzeichnung für Spotify Wrapped. Also ich habe in 5 Tagen quasi 129 Mal Disease gehört. Das finde ich wieder okay.
Ich finde zum Beispiel in der Sache dann auch wieder ganz irgendwie interessant oder ja doch interessant, welche Songs sich zum Beispiel von bestimmten Künstlern, weil ich finde auch das ist immer jahresabhängig, dann irgendwie durchgesetzt haben. Zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen ist mir aufgefallen, wurde sich dieses Jahr wieder wahnsinnig oft Just Dance von Lady Gaga gewünscht. So, und aber gerade vor allem so, ich nenne es jetzt mal, wenn ich jetzt so Publikum habe, was so um die, ich sag mal, in dem klassischen studentischen Bereich war. So vor 2 Jahren war es noch der Klassiker, okay, gerne irgendwie Bad Romance oder Pokerface. Da hast du irgendwie gefühlt Just Dance gespielt und das hat niemanden mehr so richtig gejuckt. Und ich fand es interessant, dass sich das irgendwie gewandelt hat. Und ja, allgemein, dass so bestimmte Songs auch aus, wie du schon sagst, früheren Dekaden irgendwie wieder einen Hype erleben, wo man sich denkt,
wo kommt das her? Und manche aber auch komplett vergessen sind. Also der liebe Jim hat letztens im Luden, wie heißt hier, Shut Up and Drive von Rihanna gespielt. Und wir natürlich, die damit aufgewachsen sind, haben sich übelst gefreut. Aber du hast richtig gemerkt, so alle, die ein bisschen jünger waren, die haben diesen Song noch nie zuvor gehört und waren so, was ist denn das? Und das finde ich krass, weil Shut Up and Drive war ja schon ein ganz schöner Hit und ist eigentlich auch ein übster Banger. Ja, dann gab es auch so einen Moment, wo, also muss man dazu sagen, im Luden letzte Woche Freitag haben wir Gastrovester nachgefeiert. Also wir waren eine große Gisela-Gruppe mit aus Runnern, Barkräften und auch DJs. Und irgendwann kam auch der Song A Cappella von Kellis. Kennst du ja wahrscheinlich auch noch.
Gott,
Kellis,
ja.
Für alle, die das jetzt gerade gar nicht einordnen können, ist diejenige, die My Milkshake Brings All the Boys to the Yard damals als Riesenhit hatte, der bis heute noch sehr, sehr gut nachhalt. A Cappella war eher so ein bisschen, naja, die hat so ein bisschen künstlerisch versucht, mit dieser aufkommenden Elektrowelle da zu arbeiten. Und es ist auch echt ein Banger, aber auch da muss man sagen, Tom und ich haben uns riesig gefreut. Wir beten DJs und alle anderen Leute haben gar nicht reagiert. Schade. Ist echt ein übles. Also ich glaube, das ist einfach so ein Song, den lieben DJs, aber alle anderen ist ja einfach egal.
Es ist wirklich manchmal abgefahren. Oder im Gegenzug zum Beispiel auch von David Guetta, auch an alle Kollegen, die normal, also jetzt wirklich die Originalversion von David Guetta und Rihanna, Where Have You Been? Also wenn du die wieder mal spielst, aus dem Gefühl ist es so, als wäre dieser Track genau vor 3 Monaten rausgekommen und hat jetzt den Ultra-Hype. Also ich finde die Entwicklung allgemein irgendwie sehr interessant, aber wirklich interessant im Sinne gar nicht, dass ich jetzt rummeckere, sondern dass ich mich da eigentlich schon sehr, sehr freue, in was für Richtungen sich das dann einfach noch so irgendwie über das Jahr weiterhin entwickeln wird.
Es gibt so 2 Artists, mit denen kannst du eigentlich aktuell jede Party bespielen, das sind Rihanna und Katy Perry, aber auch da, bei jedem gibt's einen Song, den kannst du nie bringen, weil der funktioniert einfach nie, das ist halt Shut Up and Drive bei Rihanna und bei Katy Perry ist es E.T. Unglaublich, E.T. funktioniert einfach nie.
Das will wirklich keiner hören.
Und das sind aber eigentlich beides mit die geilsten Songs, finde ich, so von der Produktion her. E.T. ist so ein Megateil. Also ich würde es jetzt auch nicht mehr in der Version mit Kanye West spielen, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn du einfach nur die Katy Perry-Only-Version spielst, freust dich trotzdem keiner.
Ich spiele immer die Version mit Diddy, da kann man nichts falsch machen. Also vom Gefühl her, wer hat abgelost? Einmal mehr natürlich auch wieder. Ja, ich glaube, das... Ey, da muss ich dazu sagen, kann ich
abgelust nur... Abgelust ist vielleicht schon nicht der richtige Begriff dafür.
Ja, genau, abgelust, so nach dem Motto, als wären sie selbst nie dran schuld gewesen. Nee, also insofern fand ich zum Beispiel auch den Opening-Monolog von Nikki Glaser von den Golden Globes, kann ich euch auch wirklich gerne empfehlen. Nikki Glaser, Stand-Up-Comedian, auch schon ein bisschen länger am Start, hat auch ein Special bei Netflix. Also ich finde... Die hat das fantastisch gemacht. Könnt ihr euch auch gerne irgendwo bei YouTube oder so anschauen. Opening-Monolog von Nikki Glaser, 10 Minuten. Und ah, man merkt, also ich liebe es wirklich. Und da finde ich, sind uns natürlich die Amis immer noch einen großen Schritt voraus. Wenn du wirklich in so einem kleinen Beverly Hills Hotel und du siehst auch wirklich, das ist ein kleiner, enger, sehr intimer Raum. Und dann trotzdem gegen bestimmte Promis in Bezug auf Ozempic und alles Mögliche, wer hat sich wieder wo operieren lassen? Und das Ganze namentlich zu nennen, wenn die Person keine 3 Meter von dir entfernt sitzt, ich finde, das ist eine Kultur, die wünsche ich mir irgendwie in Deutschland ein bisschen mehr.
Dieses ganze Roasting-Thema, ja, das funktioniert irgendwie in Deutschland nicht so richtig. Da gab es, glaube ich, mal so eine Show, ich weiß gar nicht, wo die lief, wo Nina Queer eine Zeit lang moderiert hat, die ich natürlich auch nie für die perfekte Besetzung für sowas halte. Aber da gab es auf jeden Fall so eine Roasting-Show, wo sich dann so Comedians gegenseitig geroastet haben. Aber ich glaube, das ist nie halb so lustig, wie wenn Comedians einfach andere Personen des öffentlichen Lebens roasten. Also ja, das wünsche ich mir auch ein bisschen mehr für Deutschland. Aber apropos Golden Globes, ja. Hast du eigentlich mittlerweile den wichtigsten Film des letzten Jahres gesehen? Hast du Wicked schon angeschaut?
Ich habe Wicked noch nicht angeschaut, aber du wirst lachen. Dreimal darfst du raten, wer heute nach unserer Aufzeichnung nämlich um 20 Uhr ins Kino gehen wird und sich Wicked angucken will.
Vermutlich du.
Ja.
Ich bin erst wieder gemacht habe.
Ich bin investigativ.
Der Mentalist.
Nee, ich bin ehrlich, dadurch, dass ich eigentlich wollte ich mir den im Dezember schon angucken, aber dann ist es halt so, wenn du dann doch irgendwie gedanklich gefühlt immer schon bei der nächsten Veranstaltung bist, ist das irgendwie ein bisschen nervig. Und ich habe extra bewusst geguckt, bevor natürlich jetzt noch mehr Kinos hier bei uns in Dresden schließen, ne? Und solange noch irgendeins offen hat. Nee, werde ich mir das Ganze heute Abend angucken, weil ich bin auch ehrlich, von dem, was du mir erzählt hast und dann auch, so, ich habe extra nicht so viel gelesen, aber auch natürlich, wie du sagst, bei den Golden Globes auch über alles gelobt und natürlich auch Preise abgesahnt. Und ich denke, im Kino ist das ein Film, der macht bestimmt dann sogar noch ein bisschen mehr Bock, als dass ich mir den
also
zu Hause...
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin richtig gehypt auf den 2. Teil, freue mich jetzt schon.
Und ich merke einfach, dass ich zum Beispiel dadurch, dass ich halt auch deswegen an der Stelle schon mal die Ansage, es wird keine Werbung für dieses Wochenende geben, weil ich sozusagen dieses Wochenende einfach mal komplett keine Veranstaltung habe. Und das ist...
Nicht schlecht.
Ja, das ist irgendwie schön, einfach mal zu sagen, auch come on, wirklich. Letzte Woche auch nochmal 2 gute Veranstaltungen direkt auch im neuen Jahr gehabt. Aber jetzt ist einfach so der Moment, wo ich mir denke, ach, weißt du was, ich will einfach wieder mal Nachos fressen, einfach mal gucken, dass hier wieder ein bisschen Ordnung in die Bude kommt und dass man wieder zu sich ins normale Leben zurückfindet. Und da finde ich, ist Kino eine gute, gute Möglichkeit.
Oh, auf jeden Fall. Ich will mir eigentlich auch den Robbie Williams Film noch angucken, aber ich glaube, den gucke ich mir nie im Kino an, den gucke ich mir an, wenn er dann auf Streamingdiensten ist. Ich finde das Konzept einfach sehr, sehr geil. Also hat mich auch mit seiner Promo in der Helene Fischer Show am ersten Weihnachtsfeiertag völlig gekriegt. Will ich mir gerne noch angucken. Aber ich glaube, das ist es mir halt einfach nie wert, mich dafür ins Kino zu bewegen. So gehypt bin ich auf die Lebensgeschichte von Robbie Williams dann doch nicht.
Apropos, hast du irgendwas in den letzten Tagen oder zu die Tagen bei Netflix irgendwas geschaut? Irgendwas oder allgemein irgendwas, was dich jetzt, wie man so schön sagt,
Wir haben die 2. Staffel Squid Game durchgeguckt und die hat mich sehr abgeholt. Also fand ich sehr, sehr gut, die 2. Staffel. Natürlich, kurzer Spoiler, natürlich etwas unbefriedigend mit einem offenen Ende aus der Staffel rauszugehen. Also wenn ihr euch die Staffel jetzt anguckt, rechnet schon mal damit, dass ihr sehr unbefriedigt zurückgelassen werdet. Aber ich glaube, das ist auch mittlerweile bei allen angekommen. Aber sonst finde ich es eine gute Fortsetzung. Es gab natürlich Stellen, da war das Ganze ein bisschen redundant, weil sich dann irgendwie diese ganzen Szenen aus der ersten Staffel nochmal wiederholt haben. Logisch, wenn es dann halt neue Spiele gibt, passieren Abläufe wieder und das fand ich ein bisschen sehr anstrengend. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich finde es geil und mir haben einige Leute gespiegelt, dass sie scheiße fanden, in den ersten 2 Folgen geht's halt so, also da finden noch keine Spiele statt, falls ihr es noch nie gesehen habt, sondern da ist so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Da geht's darum, wie die versuchen, halt die Hintermänner hinter den Spielen zu finden und so. Und das fand ich viel, viel spannender und da hatte ich wieder so einen Moment, habe ich mich auch mit einem Tom drüber unterhalten von der Gisela, der ist halt auch großer Saw-Fan. Und es gibt halt 2 Arten von Saw-Fans. Ich bin auch großer Saw-Fan. Allerdings finde ich die Fallen und das Ganze drumherum richtig langweilig. Das gibt mir gar nichts. Mich interessiert die Hintergrundgeschichte. Und bei ihm ist es genau andersrum. Und so auch bei Squid Game, dass er sich gesagt hat, ey, mich interessiert diese Hintergrundgeschichte nie. Ich will, dass sie endlich weiterspielen und will neue Spiele sehen. Und da denke ich mir, also Erwachsenen bei Kinderspielen zuzugucken, finde ich nie halb so spannend, wie zu erfahren, was hinter den Kulissen passiert. Das ging mir schon bei der ersten Staffel so, diese ganze Geschichte, wie das da hinter den Kulissen abgeht, viel, viel spannender.
Ich muss sagen, was ich auch nach wie vor immer toll finde, ich denke mal, ich habe die 2. Staffel Squid Game noch nie gesehen. Ich denke mal, es wird bestimmt auch viel wieder auf Diversität geachtet. Ganz kurz, können wir darüber mal reden? Wieso funktioniert das eigentlich immer quasi bei asiatischen Produktionen, dass ich mir denke, ich vermisse hier ein bisschen den Schweizer.
Hä? Was?
Nee, come on. Also ich finde wirklich...
Meinst du, dir sind zu wenig Weiße in der koreanischen Serie? Was ist mit dir los?
Nee, ich denke...
Ist das dein Vorsatz fürs neue Jahr?
Ja, nee, natürlich. Ich möchte mich... mir wurde mal irgendwann unterstellt, come on, du lässt ja nie irgendwie was richtig blicken. Ja, jetzt lasse ich was blicken. Ich finde schon... Es sind schon ganz schön viele Asiaten dabei.
Das stimmt, aber für die dritte Staffel haben sie ja Leonardo DiCaprio jetzt als Gast angekündigt. Also ich denke, es gab ja in der ersten Staffel auch schon Weiße, nämlich diejenigen, die dafür sorgen, dass diese ganzen Spiele am Leben bleiben. Also die Leute, die da Geld rein investieren, die reichen Säcke quasi. Und ich denke, Leonardo DiCaprio wird da in der dritten Staffel dann auch eine entsprechende Rolle kriegen, weil es wäre ja ein bisschen unglaubwürdig, wenn der plötzlich in den Spielen mitspielt. Könnte ich mir vorstellen.
Das stimmt. Oder der casht halt irgendeine 22-Jährige, die bei den Spielen rausgeflogen ist, ab.
Also als Nekrophilen würde ich ihn jetzt noch nie bezeichnen. So weit würde ich nie gehen. Oder?
Das nimmt Fahrt auf. Oh, nee. Ey, was ich an der Stelle, ich weiß, das hat jetzt schon wieder jeder irgendwie gesagt, aber da bin ich ehrlich, ich war so ein bisschen in meinem kleinen emotionalen Loch, nämlich am 1. Januar. Wie das manchmal so ist. Und dann gibt's ja zwei Sachen. Man guckt sich mit Absicht irgendwas extrem Lustiges an oder man gibt sich richtig rein. Und da habe ich mir natürlich die I'm Tim, quasi die neue Netflix-Doku über Avicii angeguckt, die ich zugegebenermaßen echt sehr, sehr toll finde. Und auch selbst für die, die
jetzt vielleicht... Ist die besser als die letzte Netflix-Doku von Avicii, die irgendwann nie mehr aufzufinden war?
Finde ich auf jeden Fall, weil also man merkt halt auch da wieder zum Beispiel, diese erste Reportage ist natürlich mit dieser Intention entstanden, also das wurde ja im Nachgang dann auch irgendwie dem Regisseur und der Produktion vorgeworfen, okay, hier hast du diesen millionenschweren Avicii-Typen und das funktioniert ja nur, weil dem die ganze das Business ausbeutet. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Und ich fand jetzt an der Reportage, wo ich auch weiß, dass zum Beispiel auch die Stiftung von den Eltern von Avicii sozusagen geleitet wird, mit beteiligt ist, dass ich finde, die einen sehr, sehr guten Eindruck, tolles Bild über Avicii oder besser gesagt über Tim Birkling heißt er ja im normalen Leben oder hieß er. Und ich finde, die haben alle Höhen und Tiefen irgendwie gleichermaßen sehr, sehr gut behandelt, ohne dass die jetzt auf irgendeine Sache übertrieben eingegangen sind. Also gerade auf der letzten, da war natürlich sehr der Fokus, okay, wie der dann wieder mit irgendwelchen Sachen dort auf die Ultrabühne hochgespritzt wurde. Und man dachte sich eigentlich nur, Wahnsinn, dieser Mensch, der hatte ja gar keine Freude mehr am Leben. Und dort ist es halt irgendwie schön, dass sich ganz, ganz viele Wegbegleiter, auch Sänger, Produzenten und so irgendwie über ihn äußern. Und ich finde, es ist wirklich eine sehr, sehr rührende Geschichte. Es ist auch eine Geschichte, die vielleicht am Ende ein bisschen mehr erklärt, weshalb halt sich Avicii dann am Ende auch das Leben genommen hat. Und ja, also einfach so dieser Typ Künstler, Künstlerseele. Das kam mir auch irgendwie insofern bekannt vor, weil man ja doch auch mit vielen Leuten zu tun hat und manche Leute auch sehr mit sich strugglen oder man denkt, Mensch, warum ist mit dem auf einmal alles vorbei gewesen? Und das und dann als Finale am besten noch die 30-minütige letzten Auftritt von Avicii seines Lebens, nämlich im Ushuaia Ibiza. Und das so als Komplettpaket, schön am besten mit lauter Mucke on screen und so, finde ich, ist irgendwie toll. Und du merkst halt, es wurde halt irgendwie aus diesem inneren Zirkel mit Leuten aufgenommen, die halt da auch trotzdem Plan haben. Weißt du, weil ich finde schon zum Beispiel, man hat bei dem ersten einfach gemerkt, okay, da ist jemand, der hat eigentlich keine Ahnung von der Branche, aber der will das eigentlich schon bewusst ganz schön scheiße finden. Und wenn du so natürlich an irgendeine Sache rangehst, dann wirst du das immer so machen. Das ist halt wie wenn ich eine Reportage wahrscheinlich über Kfz-Mechaniker mache, wo einfach das eine Branche ist, die ich vielleicht auch, sagen wir mal, nicht ganz so wertschätze, dann würde die, ich glaube, ein bisschen anders ausschauen als jemand, der aus diesem inneren Zirkel kommt. Also I'm Tim,
ja, okay, verstehe.
Avicii-Doku, gönnt euch die wirklich, schöne, tolle Aspekte, aber auch wirklich viele Sachen von der menschlichen Seite, auch gerade die Anfänge und so Sachen, wo man sich an manchen Sachen irgendwie auch selber wiedererkannt hat, außer natürlich der Moment, wo man auf der Ultrabühne steht und bestimmte Dinge auch irgendwann nochmal zurück ins Gedächtnis rufen, nämlich zum Beispiel wirklich, wie sehr eigentlich 2013 Avicii gehasst wurde, als der nach 30 Minuten auf der Ultra Mainstage in Miami den Cut gemacht hat und dann mit Liveband seine ganzen neuen Songs von Wake Me Up, Hey Brother, die damals aber auch noch nicht veröffentlicht waren, vorgestellt hat. Und man hört einfach wirklich dieses krummelnde Buh im Publikum. Weil die sich alle dachten, was soll denn diese Country-Scheiße jetzt hier? So, ja. Und auch dann zum Beispiel, wie dann der Wandel kam, dass dann doch das nach oben ging, ja. Ist sehr, sehr zu empfehlen, also fand ich ganz, ganz doll.
Nice. Ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Also werde ich mir auf jeden Fall angucken, hatte ich sowieso noch auf der Watchlist. Aber so noch einmal mehr Bock auf Avicii angucken. Ja, bin sehr, sehr gespannt. Also ich glaube wirklich, als DJ hat man dann auch nochmal, wie du schon sagst, einen ganz anderen Bezug dazu, wenn man sich dann in Situationen reindenken kann und auch in Abläufe reindenken kann. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, mein Lieber, ich habe eigentlich nichts mehr großartig auf der Liste. Ich würde noch mal einen Hinweis rausgeben, bevor wir jetzt hier zum krönenden Abschluss dieser Folge kommen.
Hau raus.
Und zwar am Freitag bin ich in Leipzig auf der Kiss Kiss Bang Bang. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Und am Samstag bin ich im Luden. Und nächste Woche Donnerstag, wenn ihr euch langfristig binden wollt, spiele ich wieder an der Schaubock beim Comedy Slam. Da könnt ihr euch gerne noch Tickets holen. Es gibt nicht mehr viele, aber es gibt noch welche. Und dann könnt ihr euch da ein bisschen... Ja, Comedy-Programm und ein bisschen Lara Likör geben.
Was ich guten Gewissens sagen kann, weil ich glaube, das ist dann trotzdem auch nochmal ein gutes Finale. Und zwar morgen, oder besser gesagt am Freitag, den 17.01. Ihr erinnert euch dran, Lara hat es in der letzten Folge gesagt, es war nicht unsere meistgeklickte, aber ich sag mal, ich würde sagen, meist diskutierte und auch von außen wahrgenommene Folge, nämlich spiele ich bei der Malemania Indoor-Party im Stromberg, wo meine Fresse ja immer noch groß XXL-mäßig hier in Stromberg in Dresden hängt, wo ich immer noch denke, das macht mich schon ein bisschen stolz und das hervorgehend daraus, dass wir uns da letztes Jahr doch, ich sage jetzt mal, eher schlecht als recht drüber ausgelassen haben. Ich kann euch sagen, gastronomische Leitung ist definitiv ein anderer, der sie übernimmt, was auch dafür sorgen wird, dass es da zu tendenziell mehr Getränken für euch kommen wird. Also wenn ihr Bock habt, das Ganze ist ein Live-Event, unter anderem mit Stefan Stürmer, mit Mary und mit mir, der sozusagen immer die Moderation, Animation und anspruchsvollen Songs dazwischen snitcht. Also 17.01. wäre jetzt so meine Veranstaltungsempfehlung zu sagen. Das ist eine goldene Frage. War jetzt eigentlich noch irgendwas?
Also wir haben jetzt über viele Projekte gesprochen, die wir fürs neue Jahr uns vorgenommen haben.
Ja.
Ich finde, der muss halt ein bisschen Platz gemacht werden. Also ich finde, es gibt auch Dinge, mit denen sollte man aufhören, wenn sie am schönsten sind. Und das ist ja schon nur ein paar Folgen her bei diesem Podcast. Aber vielleicht machen wir es trotzdem.
Ja.
Also das ist jetzt natürlich so ein bisschen schwierig, das komplett transparent zu begründen, dadurch, dass dein Announcement erst im März, wenn ich es richtig verstanden habe, kommt.
Ja.
Aber man kann so viel sagen, es entwickeln sich verschiedene Projekte in unterschiedliche Richtungen und da macht es eigentlich langfristig gesehen dann auch nicht mehr so viel Sinn mit diesem Podcast, beziehungsweise wird es wahrscheinlich auch sehr schwer, das unterzubringen. Ihr habt es ja gemerkt, auch in den letzten Wochen ist es immer wieder schwer gefallen, diesen Podcast-Aufnahme irgendwie mit in das Daily Business mit einzuflechten.
Und wir können, da würde ich jetzt mal kurz trotzdem zwischenfahren, weil ich finde, so ehrlich muss man sein. Ich würde es bei uns so beschreiben. Es ist so, also bevor jetzt hier irgendwelche großen Gerüchte oder Sachen entstehen, also
wir haben uns ganz lieb.
Lara und ich, also jeder, der das, ich glaube auch uns da sieht, sei es irgendwie im Luden oder sei es auch bei der Top voll Schminke-Show, wird sehen und sieht, dass wir uns wirklich grundsätzlich sehr schätzen und auch wirklich sehr, sehr mögen. Was allerdings natürlich ein Problem ist oder eher wirklich blöd ist, wenn du zum Beispiel ein Projekt zusammen hast und es gibt einen Part, der sich dort wirklich massiv mehr Energie und auch irgendwie alles reinsteckt als der andere Part. Und der andere Part, kann ich ehrlich sagen, bin halt, habt ihr auch natürlich gemerkt, wie du es gerade gesagt hast, bin halt auch einfach ich gewesen. Das liegt an verschiedenen Sachen, wie du sagst, die offizielle Aufklärung dazu kommt dann offiziell auch erstmal noch in ein paar Monaten. Es liegt einfach daran, dass ich bei mir, sagen wir mal, im Privatleben, aber auch so bestimmte Muster, die ich mir auch eher schlecht als recht über die letzten Jahre und Jahrzehnte antrainiert haben, geändert haben. Und das hat halt dazu geführt, dass ich, bin ich auch ehrlich, natürlich nicht mehr ganz so viel Energie reingegeben habe, wie du es zum Beispiel jetzt aber noch bereit wärst zu geben. So, und jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir irgendwie alle 2 oder 3 Wochen vielleicht mal eine Folge nach außen spreaden. im Hintergrund denkst du dir, ach schön, danke, dass du mich wieder versetzt hast, lieber Marc. Und ich weiß auch, dass es dann an mir lag. Und deswegen hast du, finde ich aber auch zu Recht, mir eine sehr, wie ich finde, tolle Sprachnachricht geschickt. Und wir haben jetzt sozusagen eigentlich mehr oder weniger wirklich beschlossen zu sagen, lass das jetzt irgendwie beenden. War das zu kryptisch oder war das okay, Lara?
Nö, das war eigentlich genau so. Also anders, besser hätte ich es jetzt auch nie formulieren können. Also es wird von diesem Podcast quasi keine neuen Folgen mehr unter dieser Besetzung geben. Ist die Frage, ob man vielleicht langfristig das irgendwann in einer neuen Besetzung nochmal macht. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, reicht's für diesen Podcast. Und ich sag mal so, wir haben in 116 Folgen? 114 Folgen. Das ist die 114. Folge.
Ja.
Haben wir ja eigentlich auch relativ vieles mehr als zur Erschöpfung besprochen. Einiges hat sich sehr, sehr oft wiederholt. Wir haben sehr, sehr oft innerhalb der Folgen referenziert. Und bis auf das, was jetzt jede Woche im Club passiert ist, wo dann auch sehr, sehr oft ähnliche Dinge passiert sind, nämlich entweder hat sich jemand was gewünscht, jemand hat es daneben benommen oder irgendwas hat technisch nie funktioniert, denke ich, haben wir sehr auch gut ganz gut auserzählt. Also ihr könnt die Podcast-Folgen natürlich immer und immer wieder hören. Ich werde auch dafür sorgen, dass der Podcast noch eine Weile, wenn nie sogar für immer, online bleibt. Also es ist natürlich dann die Frage, wie relevant ist das noch, ne, wenn das dann irgendwie in 5 Jahren noch online ist. Es kostet natürlich jeden Monat auch eine Hostinggebühr, aber grundsätzlich werde ich schauen, dass der Podcast noch eine Weile für euch zur Verfügung steht und ihr da auch noch eine Weile reinhören könnt. Und das Traurigste daran ist ja eigentlich, niemand wird je die Zoo-Geschichte erfahren.
Das stimmt, auch nicht in der Live-Variante. Aber was, ich finde, wenn wir jetzt trotzdem mal so reden, ich finde es insofern trotzdem, das kann man jetzt schon so sagen, ich finde es ja dennoch schon crazy eigentlich, was das für einen Wandel vorgenommen hat. Also wir hatten es auch in den letzten Tagen jetzt nochmal gesagt und ich habe mir im Zuge dessen, dass, also logischerweise wussten wir, dass das jetzt die letzte Folge ist, ich habe mir nochmal unsere allerersten, also von Folge 0 bis Folge 5, alle Folgen komplett angehört. Und es ist eigentlich schon auch krass, wenn ich davon ausgehe, wie eigentlich mal die Basis war. Also eigentlich, weiß ich auch, in den Anfangszeiten haben mich viele Leute gesagt, ey, das ist ja wieder Wahnsinn, wie besoffen ihr am Ende wart. So, und das war ja eigentlich irgendwann mal die zielführende Idee von unserem Podcast-Beginn in dieser Pandemiezeit. Und insofern finde ich es schon auch irgendwie krass, was jeder von uns beiden für eine Entwicklung weiterhin durchmacht. Aber guck mal, du sitzt, guck mal, wir sitzen jetzt hier nicht mit irgendwie 10 Schnäpsen. Und das Beste, also mal, das kann man ja mal wirklich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben in den Anfangsfolgen, die haben wir ja wirklich immer face-to-face, also auch zusammen aufgenommen. Und da war der Großteil an Vorbereitung eigentlich wirklich der, dass zum Beispiel ich ins Kaufland gegangen bin und mir wirklich eine Stunde lang Gedanken gemacht habe, oh okay, Jim Beam Cola, hier noch ein Gin Tonic, oh hiervon werden wir schnell besoffen. So, und das heißt, wenn wir uns dann, sei es mal bei dir oder auch bei mir getroffen haben oder in irgendeiner Location, die uns zur Verfügung gestellt wurde, war das zum Beispiel dann ja wirklich eigentlich immer der Gradmesser, dass wir am Ende rotzevoll sind. So. Und deswegen muss man ja sagen, der Titel ist eigentlich, könnte mittlerweile gar nicht mehr, ja, fehlplatzierter sein, als er ist. Aber ich möchte trotzdem sagen, es hat echt übelst Bock gemacht und vielleicht auch an alle da draußen, auch die, die mich dann immer gerne mal anquatschen und sagen, ah, ich würde mir das viel öfters anhören, wenn die Lara Likörny da wäre. Ich, und da bin ich wirklich ganz groß der Meinung, ich finde zum Beispiel auch unser Miteinander macht es eben aus, dass jeder wirklich, dass wir eigentlich ja schon trotzdem relativ konträre Persönlichkeiten sind. Ja. Und dass eben es jetzt nie darum geht, okay, cool, ich suche mir jetzt auch nochmal irgendeinen Typen, der so ähnlich ist wie ich und wir quatschen uns gegenseitig irgendwie entvoll, sondern ich zum Beispiel mochte, und ich glaube, das mochten auch unsere Leute, am Ende, wenn ihr ehrlich zu euch seid, dass es eine gewisse Sperrigkeit bei uns insofern gibt, weil man sich in manchen Sachen natürlich wirklich anderer Meinung ist. Und ich finde es trotzdem gut, wir sind ein gutes Beispiel dafür, dass man
so auch trotzdem ins Gespräch kommen kann und sich trotzdem gemeinsam über Leute lustig machen kann, denen es noch schlechter geht als einem selbst.
Genau, und das fand ich zum Beispiel auch wirklich immer sehr toll. Und das ist jetzt vielleicht, ohne dass ich jetzt hier groß die Bitte lernt was daraus. Nee, lernt gar nicht daraus. Lernt daraus, dass ihr nicht so viel trinken solltet. Aber dass es da wirklich auch viele Möglichkeiten gibt und dass, ja, keine Ahnung, vielleicht ihr da draußen, außer unsere Hörer, vielleicht auch nicht immer nur in der eigenen Bubble irgendwo aktiv seid, sondern auch guckt mal Leute, wo ihr denkt, Mensch, fetzt auch, wird schwierig, Leuten das zu erklären, wieso ich mit der Person gerade sehr gut befreundet bin. Aber alles ist möglich. Also ich bedanke mich an der Stelle auch und ja, finde, das hast du alles sehr schön gesagt.
danke, dass ihr diesen Podcast so lange gehört habt und auch so regelmäßig gehört habt. Also, wenn man jetzt überlegt, wir haben unsere letzte Ausgabe, haben wir vor Weihnachten rausgebracht und wir hatten trotzdem jetzt innerhalb der letzten 30 Tage über 300 Starts. Krass. Fast 100 Leute haben trotzdem den Podcast gehört, obwohl nichts Neues gekommen ist. Also da muss man schon sagen, ihr habt da echt Bock drauf und man sieht das auch an den Folgen. Also auch Folgen, also ganz alte Folgen werden immer und immer wieder gestreamt. Es gibt auch Leute, die sagen, sie haben so Lieblingsfolgen und so. Also das ist, finde ich schon echt krass, was da auch für eine Community draus entstanden ist. Und auch gestern wieder, als ich im Club war, wurde ich gefragt, warum du denn heute gar nicht mit dabei bist. Also für manche Leute sind wir wirklich wie die Kaulitz-Zwillinge. Wir funktionieren einfach nicht ohne einander. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz süß. Vielleicht sollten wir nochmal irgendwann noch so ein Bravo-Poster nachreichen von uns beten, was die Leute sich übers Bett hängen können in Kombination. Ich fand es auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Zeit mit dir, Marki. Und es war wirklich ein cooles Projekt. Und man muss auch ehrlich sagen, also hätte die, da bin ich ein bisschen sauer auf die Bundesregierung, hätten die bis heute den Lockdown aufrechterhalten, dann hätten wir viel mehr Zeit für diesen Podcast.
Ah, das stimmt wirklich. Aber ich finde, wir machen das jetzt trotzdem auch so im Squid Game Style. Also dadurch, dass, und wie gesagt, das tut mir jetzt für alle leid, dass ich jetzt natürlich hier nicht neben Lara sitze mit einem Molotow-Cocktail und dich gleich anzünden werde, sondern wir uns wirklich natürlich nach wie vor immer echt irgendwie noch mega mögen. Also man weiß ja nicht, was die Zeit an irgendeiner anderen Stelle vielleicht mal bringt. Aber an der Stelle würde ich sagen, war es das erstmal mit, wer ausschenkt, muss auch einschütten können.
Ihr könnt uns jetzt bei Instagram entfolgen. Das haben wir noch nie gesagt. Ihr könnt uns jetzt, also ihr folgt @DCMarkHome, folgt @LaraLikör und entfolgt, wer ausschenkt, und ihr braucht uns jetzt eigentlich theoretisch auch keine Bewertungen mehr schreiben. Wir freuen uns natürlich trotzdem. Werden natürlich ab und zu auch mal reingucken, ob es irgendwas Neues gibt, aber es war schön mit euch. Ganz viel Liebe.
Es ist wie mit Ex-Freundin. Ihr habt nichts mehr zu erwarten.
Ja. Nee. Ciao, Marki.
Tschüss.